Hallo, hallo, herzlich willkommen zu eurem systemrelevanten Podcast, der Belebu-Podcast. Wir sind da an einem Montag. What? An einem Montag denkt ihr? Ja. Es ist eine Special-Folge außerhalb der Reihe, live aus der Quarantäne. Tim und Benny sind für euch am Start, natürlich, wie es sich gehört, über Skype verbunden. Wir sitzen nicht beieinander. Ich möchte dich herzlich willkommen heißen in dieser Special-Folge. Hallo, lieber Benny.
Danke, ich war jetzt gar nicht mehr drauf, dass das eine Special-Folge ist. Ich dachte, wir nehmen für nächsten Freitag auf, aber sollen wir recht sein. In der Quarantäne hat man ja mehr Zeit.
Genau.
Und wie du richtig sagst, wie es sich gehört, sind wir nicht beieinander. Aber wie es sich gehört, ja eigentlich auch nicht, weil es war ja immer so gut, wenn wir beieinander waren. Aber Corona zwingt uns alle in die Knie und uns in unsere jeweiligen häuslichen Umgebungen. Ist aber auch okay. Wir haben schon auch schon wunderbare Podcast-Folgen von zu Hause gemacht. Also eine Special-Folge tatsächlich, Corona erhöht die Taktung.
Genau, und ich glaube nämlich, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, der Bedarf am Podcast ist groß. Die Leute versuchen, sich nicht gegenseitig in die Gurgel zu gehen, wenn sie das Haus über Wochen nicht verlassen können. Und dann ist es doch vielleicht ganz sinnvoll, mal zu sagen, hey Schatz, ich bin jetzt mal für die nächsten 60 bis 90 Minuten out of order und höre mir die Belebu-Jungs an, die beleuchteten Brüder, und komm mal wieder runter. Und
ja,
du auch, gefälligst.
Richtig. Wir flüchten uns in Eskapismus. Das ist das, was wir tun. Letztes Mal hatten wir die schöne, brillante Grimme-Preisverdächtige Folge Nichts über das Coronavirus. Nichts über Corona, hieß sie.
Nichts über Corona.
Das wird wohl heute nicht seinen zweiten Teil finden. Aber wir haben trotzdem natürlich wieder eine bunte Mischung im Gepäck. Eben schon in der kurzen Vorbesprechung haben wir festgestellt, dass wir uns jetzt richtig gefreut haben. Also bei mir war so eine innere Freude, dass ich jetzt gleich den neuen Podcast höre, sozusagen, indem ich ihn live mache.
Als allererstes.
Ja. Und ich bin gespannt, was wir uns diese Woche ausgedacht haben oder ausdenken werden. Das ist irgendwie ein ganz schönes Privileg, muss ich sagen.
Ja, es ist immer wieder von Neuem sehr spannend. Und ich möchte ganz kurz sagen, also wie du gerade schon richtig angemerkt hast, wir werden jetzt gar nicht mehr über dieses Virus sprechen und die Auswüchse und Auswirkungen. Aber natürlich machen wir das jetzt nicht nur ausschließlich, denn wir brauchen auch ein bisschen Zerstreuung. Aber das jetzt komplett auszuklammern in unseren jeweiligen Lebenssituationen wäre ja auch irgendwie unauthentisch. Deswegen ist es nicht ausgespart, das Thema. Aber ich möchte gerne, wenn wir darüber reden, oder zumindest so einen kleinen Teil machen, wo wir auch mal über die ganzen positiven Dinge reden, die dieser Ausnahmezustand mit sich bringt.
Die Delfine in Venedig und sowas.
Zum Beispiel.
Das sind keine Delfine, das sind einfach Fische, die man sehen kann. Aber Schwäne sind da.
Ja, so. Und ist es nicht beeindruckend, nach wie kurzer Zeit schon spürbare und beobachtbare positive Umweltveränderungen aufgetreten sind?
Ja, und da habe ich auch mal gedacht, Leute, ich meine, das ist jetzt ein bisschen hart alles, auch wirtschaftlich, aber es ist nicht so schwer, mal dem Planeten ein bisschen Erholung zu geben. Man kriegt das schon hin. Es ist jetzt nicht so, dass Leute überall marodieren, brandschatzen und dass die Leute alle reihenweise wie die Lemminge von den Brücken sich werfen. Passiert sicherlich im Einzelfall mal, aber unterm Strich gewinnt der Planet gerade ganz schön. Und was auch tatsächlich ist von wegen andere Themen, das denke ich jetzt immer so ein bisschen, es ist ja noch nie so gewesen, dass ein Thema so omnipräsent war.
Weltweit so
omnipräsent. Ja, weltweit, aber auch innerhalb Deutschlands, wenn du dir irgendwie die Nachrichten oder so anguckst. Und ich denke immer, Gott, die ganzen anderen Themen, die jetzt eigentlich so die Brecher wären, die auch passieren. Manchmal sieht man dann so auf der, wenn man 8 Seiten runterscrollt, dann sieht man irgend so eine Nachricht, die irgendwas anderes zu bedeuten hat. Ist gerade irgendjemand gestorben oder was? Und es geht alles völlig unter.
Ja, alles ist sekundär geworden, was Vorteile hat, aber auch Nachteile. Ich will aber erstmal auf die Vorteile eingehen, weil ich bin jetzt nicht der Erste, der diese Beobachtung macht, aber ich habe sie gemacht, bevor ich sie dutzendfach im Internet gelesen habe. Alles, was die AfD macht, ist gerade so egal. Es interessiert niemanden, was die AfD von sich gibt. Niemanden.
Außer, dass sie halt vom Verfassungsschutz beobachtet werden und den Flügel auflösen. Das ist immer noch verhältnismäßig prominent, muss ich doch sagen.
Ja, richtig, aber in genau dem richtigen Maße. Also es wird dem jetzt irgendwie keine unnötige Aufmerksamkeit zuteil, aber trotzdem ist die Berichterstattung allgemein so, dass allen Menschen relativ schnell deutlich wird, die sich damit beschäftigen, dass das eine ganz schlechte Methode ist, da irgendwie das Wasser zu trüben von Seiten der AfD. und das am Ende doch auch den Verfassungsschutz noch mehr in die Hände spielt, weil wenn es keine klare Flügeldefinition gibt, hatten wir beim letzten Mal auch schon ein kleines bisschen, dann ist im Grunde die Gesamtpartei dran. Und das
ja,
ist super.
Das stimmt. Aber also insgesamt, das meine ich ja, jetzt ist ja eigentlich eine gute Nachricht in Bezug auf die AfD.
Ja.
Und auch die geht halt ein bisschen. Und aber nicht so sehr, dass man sie nicht noch wahrnehmen würde. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass sowohl die AfD als auch alle anderen populistischen Parteien weltweit nichts zu melden haben in so einer Situation. Mhm. Und die Leute, da wird ja auch mal einfach klar, dass was da eigentlich dahinter steckt, nämlich nicht viel. Und die Leute würden, glaube ich, alle, also die absolute große Mehrheit der Deutschen, auch diejenigen, die AfD gewählt haben, sind, glaube ich, gerade ganz froh, dass Angela Merkel Kanzlerin ist und nicht Björn Höcke. Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht rüttelt das die Leute ja auch so ein bisschen wach, dass sie mal merken, was eigentlich wichtig ist, was nicht, was systemrelevante Jobs sind und was nicht. Ob wir vielleicht die ganzen Boutiquen tatsächlich nicht brauchen, weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das Leben nach Corona deutlich ändern wird.
Genau, da würde ich nämlich auch gerne nochmal das ein oder andere Gedankenspiel zu anstellen, weil du hast genau schon die wichtigen Dinge angesprochen. Welcher Job ist systemrelevant? Was können wir tun, um diese Jobs auch weiterhin diese Anerkennung zuteil werden zu lassen, selbst wenn die Krise irgendwann ausgestanden ist? Was isst du da? Ein Joghurt?
Nein, das ist Keksteig zum Naschen.
Sowas gibt es?
Ja, ich mache einen kurzen Einschub. Es ist, ich habe es immer mal wieder gesehen, es gibt so Keksteig zum Naschen. Und ich dachte immer, das ist halt irgend so ein Zeug, was du löffeln kannst, was so ein bisschen schmeckt wie Kekse. Aber es ist einfach Original-Keksteig. Und nichts anderes. Es ist roher fucking Keksteig, der verkauft wird, damit man ihn so essen kann. Wie bei Oma, wenn man das abgeschleckert hat, dann das Löffelchen.
Das ist eine geniale Idee. Ist das neu?
Weiß ich nicht. Ich habe es schon ein paar, nee, nicht so neu. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt, weil Corona ist, habe ich einfach zugeschlagen. Weil ich dachte, fuck, jetzt geht auch das.
Ja, die Werte verschieben sich ein bisschen.
Ja, übrigens bei mir Richtung Keksteig zum Naschen.
Kleine Service-Information, wenn ihr gerade Eier kocht und die sind genauso lange drin, wie diese Folge läuft und ihr wollt, dass das Eigelb noch so ganz leicht flüssig ist innen drin, dann nehmt sie jetzt raus.
Ja.
Zumindest bei M-Eiern.
Ja, vielleicht schon vor 10 Sekunden. Aber
nee, das wäre eher so S-Eier. Wir sind aber jetzt bei M-Eiern, so Standard und da sind die jetzt gut. Und wenn ihr hart haben wollt, dann macht einfach 10 Minuten, immer, egal.
Das ist auch egal, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen 10 und 11 und 9 Minuten da irgendwann.
Wo ist die Grenze? Ab wann ist ein Ei hart?
Ja, was passiert, wenn du es 30 Minuten kochst?
Dann wird es, glaube ich, blau.
Ja?
Weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen. Gibt es nicht blau? So blaue Eier?
Ja, aber das hat andere Gründe, wenn die faulig werden oder was weiß ich.
Wusstest du?
Nein, die werden auch blau. Das Eigelb wird blau, wenn man es lange liegen lässt. Das gekochte Ei, wenn du das lange im Kühlschrank oder so liegen lässt, dann wird es irgendwann blau. Aber ich glaube, wenn du das einfach 70 Minuten kochst, ich weiß nicht, was dann passiert.
Weißt du, was du machen kannst, wenn du Eier im Kühlschrank hast, wo irgendwie das Ablaufdatum nicht mehr drauf zu lesen ist, um zu gucken, ob es noch gut ist oder nicht?
Du kannst es drehen. Ach nee, da kann man gucken, ob es roh ist, ne? Nee, doch. Oder in Wasser, Glas Wasser tun oder irgendwas?
Ja, in ein Glas Wasser tun. Wenn es schwimmt, oben schwimmt, dann ist es auf jeden Fall schlecht. Dann haben sich nämlich die Gase gebildet, die das irgendwie an der Oberfläche halten, die sich nicht bilden sollten. Und am besten ist es, wenn es einfach liegen bleibt, wenn es dann so eine leichte Tendenz hat, sich aufzustellen, dann ist es nicht mehr ganz frisch, aber man kann es noch essen.
Es gibt auch so Theorien, dass man Eier unendlich lange drehen kann und sie dadurch unendlich haltbar werden lässt, weil da ja so eine kleine Luftblase ist. Und durch das Drehen, also erstens, man soll sie, glaube ich, lagern mit der spitzen Seite nach unten, was die meisten Leute intuitiv nicht tun, weil das Spitze gehört nach oben, so kennt man jedes Ei. Aber man soll das Spitze nach unten tun, weil dann das weniger schnell schlecht wird. Aber es gibt auch noch irgendwelche ganz krassen Manöver, das machen die Leute dann, wenn sie jetzt zum Beispiel in einem Kraftwerk sind und da die nächsten 20 Monate irgendwie arbeiten müssen und nicht mehr nach Hause dürfen, weil sie alle infiziert sind, dann drehen die immer die Eier die ganze Zeit und dann sind die ewig haltbar.
Das halte ich für irgendeine esoterische Scheiße.
Da steckt irgendwas hinter, aber ich weiß nicht genau, wie es geht.
Wir waren jetzt gerade da stehen geblieben, bis ein Keksteig dazwischen gelöffelt kam.
Ich habe jetzt den Bogen zurück zu Corona gefunden.
Genau. Die positiven Effekte, dass die Gesellschaft die wichtigen Jobs oder die vorher nicht so als wichtig wahrgenommenen Jobs besser einschätzen kann, wie wichtig das ist. Ich finde das Wort systemrelevant übrigens so geil.
Das Geile daran finde ich, dass alle anderen nicht systemrelevant sind.
Richtig, genau, das ist der Umkehrschluss. Also, das könnte ein sehr positiver Effekt sein. Ich hoffe, der hält an. generell hoffe ich auch auf eine Abschwächung der weltweiten Autokratenbewegung, die es irgendwie in den letzten Jahren ja gegeben hat, weil einfach diejenigen, das merkt man ja, also sieht man ja ganz doll auch an die Reaktionen in anderen Ländern, Boris Johnson, über Trump müssen wir gar nicht erst reden, aber wie halt, oder auch wie Salvini sich geäußert hat noch vor wenigen Wochen, einfach so offenkundig wird, dass diese Leute nicht zu irgendeiner Problemlösung beizutragen haben und man eigentlich denjenigen kein Land anvertrauen möchte.
Das stimmt, ja.
Insbesondere, wenn eine solche Krise auftritt. Und ganz besonders hoffe ich einfach, dass das weltweit dafür sorgen wird, dass sich alle Länder um eine vernünftige, um ein vernünftiges Gesundheitssystem bemühen werden.
Ja, und also es eine meiner Vermutungen ist ja, es wird jetzt nicht die Welt aus den Angeln heben, aber es wird Trends, die es schon gab, beschleunigen. Zum Beispiel den Trend, dass immer mehr Leute Homeoffice machen. Jetzt wird an vielen Stellen festgestellt werden, das klappt gut und Videokonferenz ist eine feine Sache. Und das wird sich dadurch katalytisch einfach beschleunigen. Vielleicht hätte es ansonsten noch 10 Jahre gebraucht, bis es richtig durchgebrochen ist und jetzt ist es halt schneller. Auch das gleiche Thema bei der Pflege. Das Pflegethema haben wir seit Jahren in Deutschland. Zu wenig Kräfte, zu schlecht bezahlt, schlechte Zustände und so weiter und so fort. Und da wird sicherlich jetzt auch ein Umdenken stattfinden. Aber ich finde, man merkt auch, dass schon ganz viel gelernt wurde, dass ganz viel einfach gut funktioniert, gerade in Deutschland. Ich habe gerade gelesen, die haben 2007 oder so schon mal so eine Pandemie durchgespielt. Und aus verschiedenen Situationen gibt es so geile Erkenntnisse. Aber ich möchte mal ich will nicht sagen, dass das eine Theorie ist, weil ich nicht weiß, ob ich selber vertrete, aber einen kontroversen Gedanken in den Raum werfen. Es wird jetzt immer gesagt, toll, dass ihr jetzt alle die Pfleger und die Supermarktmitarbeiter und alle lobt und für die klatscht. Aber es wäre noch besser, wenn sie endlich besser bezahlt werden. So nach dem Motto, wer systemrelevant ist, soll auch besser bezahlt werden.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ist das eigentlich so? Weil wenn ich jetzt einen super systemrelevanten Job habe, der aber super unqualifiziert ist und gar nicht besonders schwer ist und, also jetzt nur einen theoretischen, und gar nicht, also den sozusagen jeder machen kann und der auch im Alltagsbetrieb, sage ich mal, jetzt nicht so herausfordernd ist. Jetzt sicherlich schon, aber ansonsten nicht. Muss da dann besser bezahlt werden, nur weil er systemrelevant ist?
Ich möchte eigentlich zunächst sagen, ja. Und zwar nicht nur, also deine Theorie ist ja irgendwie verantwortungsbewusster, also je mehr Verantwortung man hat, desto besser wird man bezahlt, je besser man qualifiziert sein muss, desto besser wird man bezahlt. So ist es ja de facto. Aber man könnte sich doch auch sehr gut vorstellen, dass auch nicht, also das sollte ja auch gern weiterhin so bestehen bleiben, ist ja schon wichtig und richtig, dass Leute, die viel Verantwortung haben, auch entsprechend entlohnt werden und entsprechend sich qualifiziert haben auch. Aber wenn es um solche Jobs geht, ist es ja gar nicht, also es gibt ja eigentlich keinen Grund, es nicht gut zu bezahlen, weil das ja auch dann dazu führt, dass Leute, die eigentlich nicht so große Aufstiegschancen haben gesellschaftlich, was so den Status angeht, plötzlich welche bekommen. Und das ist doch auch irgendwie von Vorteil. Oder ja, bin ich da naiv?
Ja, also im Grunde ist ja Bezahlung, läuft ja eigentlich mehr so, es wird das bezahlt, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und es ist natürlich dann nicht jemand bereit, mehr zu zahlen, wenn weniger Leute in der Lage sind, den Job zu machen, der gemacht werden muss.
Ja, aber wenn du jetzt direkter Einwand jetzt in Bezug auf Kassierer, Kassiererin, da sind ja in der Regel, wenn man jetzt nicht in diesen kleinen Einzelhandel reingeht, also irgendwelche Privatpersonen, die Angestellte haben, in der Regel ja riesige Firmen hinter, die ja nun keine großen Schmerzen damit hätten, ihre Mitarbeiter besser zu bezahlen. Die sollen jetzt keine 100.000 Euro im Jahr mit nach Hause bringen.
Nein, ich rede jetzt nicht von grundsätzlicher Lohnungerechtigkeit und ich finde ja auch einen Mindestlohn toll und so weiter und das sichert das ja auch alles. Aber ich finde jetzt so ein bisschen dieses vor sich hergetragen nach dem Motto, das sind eigentlich die Spitzengehälter bekommen müssten, jetzt mal übertrieben gesprochen, finde ich ein bisschen zu kurz gedacht, weil es nicht nur darum geht, ob du in einer Krisensituation diese Menschen brauchst oder nicht, sondern auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Wie schwer ist der Job? Was musst du dafür leisten, um das zu können? Und alle möglichen verschiedene. Wie viele Leute können diesen Job? Das sind auch einfach Faktoren. Deswegen finde ich, ja, grundsätzlich haben wir ja die Diskussion gerade im Pflegebereich, und also die sollen auch mehr verdienen, die Erzieher sollen auch mehr verdienen. Ja.
Ja, ich finde,
es ist immer so ein bisschen leicht, dann diese Forderung rauszuhauen. So. Aber ich wollte das auch nur anmerken, um mal wieder ein bisschen Schrot ins Getriebe ist schön. Schrot? Wie heißt das? Verschmeißen? Sand! Sand ins Getriebe der Naja, ich beende diesen Satz, ohne ihn zu beenden.
Das können wir nämlich auch sehr gut.
Ja, du hast es auch gemacht.
Es ist ein interessanter Gedanke und da kann man auch mal länger drüber nachdenken. Am Ende wird es sich sowieso zeigen, wie es sich entwickelt und was passiert. Also erstmal muss man, wenn das irgendwann überstanden ist, die ganze Weltwirtschaft wieder irgendwie denen auf die Beine geholfen werden.
Ja.
Das hat, glaube ich, Priorität, weil irgendwie, je nachdem, wie lange das dauert, ne? Das Ladensterben, das Clubsterben, ja. Das Restaurantsterben, diese ganzen Leute, die jetzt irgendwie am Existenzminimum plötzlich leben, von jetzt auf gleich, weil sie überhaupt gar kein Geld mehr verdienen, weil sie einfach kein Geld mehr verdienen können.
Richtig.
Das ist ganz schrecklich und furchtbar. Und es gibt so viele schlimme Einzelschicksale, die man auch jetzt noch nicht mal andersweise sich ausmalen kann, inwieweit das die Leute alle im Einzelnen belastet und wie die da rauskommen und ob die da rauskommen. Deswegen ist es sehr wichtig, erstmal darauf zu gucken, dass man die wirtschaftlich wieder einigermaßen auf die Beine stellt. Und dann kann man mal darüber nachdenken und reden, was sich so insgesamt verändert. Und was mich ja interessiert, was wird sich daraufhin denn ändern, so in Zukunft, was so Prävention von sowas angeht?
Mhm.
Ist es dann so, wenn Covid-20 unterwegs ist, dass dann sofort die komplette Welt in Shutdown geht und erstmal abwartet, bis das Land, wo es ausgebrochen ist, ausgestorben ist oder was?
Ja, es ist ja nicht, Shutdown ist ja nicht als Selbstzweck irgendwie gut, sondern man muss natürlich der Situation angemessen was machen. Wenn man zu schnell den Shutdown macht und jeden Kontakt vermeidet, ist es auch nicht gut, weil sich das Virus dann ja gar nicht ausbreitet. Und dann brauchst du 700 Jahre, bis es irgendwie mal durch ist. Und du kannst auch nicht so lange warten, bis immer ein Impfstoff gefunden ist. Aber ich glaube schon, ist ja immer so, dass in Krisen wahnsinnig viel geforscht, Innovation passiert, entwickelt wird. Jeder Krieg ist ein unfassbarer Motor der Entwicklung für Gesellschaften gewesen. Und so wird auch dieses Virus natürlich ganz viel verändern, auch zum Positiven. So klar. Aber man darf sich da jetzt auch nicht irgendwie was vormachen, so nach dem Motto, toll, der Deutschland geht's ja gut, wir haben viele Reserven, für die die Bundesregierung sonst immer kritisiert wurde, aber jetzt nutzen wir sie gerne und die haben Rettungsschirm und alle kleinen Unternehmer kommen da drunter. Das Geld ist ja trotzdem irgendwie weg. Also selbst wenn denen jetzt geholfen wird und die Insolvenzen verhindert werden, hat halt dann der Staat weniger Geld. Und das heißt, der Staat kann weniger in die sozialen Sicherungssysteme packen, in Infrastrukturprojekte, in Bildung, in was auch immer. Das heißt, die Vernichtung des Kapitals wird geschehen sein und das wird die gesamte Gesellschaft weltweit hart treffen und uns wahrscheinlich noch am wenigsten.
Das ist auch so ein Gedanke, den ich ganz oft hatte in den letzten Wochen. Ich war in meinem Leben noch nie so froh darüber, in Deutschland zu leben. Ich bin so fest davon überzeugt, dass kein anderes Land auf der Welt möglicherweise das so gut handeln kann wie Deutschland mit seinem Sozialstaat, mit seinem Gesundheitssystem. Ich habe neulich den Gedanken geäußert, ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich werde jetzt transferiert, entweder nach Italien oder nach Amerika. Ich glaube, ich würde lieber nach Italien gehen. Einfach, weil ich irgendwie da Europa doch viel mehr vertraue. Und ich glaube, in Amerika wird das richtig, richtig üble Auswirkungen noch haben. Was die Leute jetzt auch teilweise noch gar nicht sehen, weil sie auch keine vernünftige Führung haben. Und da ist halt das Gesundheitssystem immer schon richtig scheiße gewesen und irgendwie in den letzten Jahren noch mal richtig viel beschissener geworden.
Hast du John Oliver gesehen?
Ja. Hab ich.
Der letzte Satz in seinem zweiten Video war so wunderbar, wo er so ganz ernsthaft angefasst gesagt hat, so bitte glaubt den Quellen, denen ihr auch trauen könnt. Und das ist leider in diesem Fall nicht der Präsident eures Landes. Da war wirklich ein Moment angefasst. Das war ein harter Moment. Ja, man muss hoffen, dass die Lehren und das, was die Menschen, dass sich bei den Menschen in den Köpfen etwas zurechtrückt, dass das überwiegt gegen das, was man sonst erwarten kann an das Schlechte, was im Menschen geweckt wird in Katastrophensituationen. Aber wir werden es sehen. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über Corona geredet, meine Güte. Das liegt uns ja doch auf dem
naja, jedem.
Leib.
Jedem. Ja. Jedem. Aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Es ist etwas nie da gewesen. Und ich muss sagen, das ist auch immer noch so, das habe ich auch schon vor 2 Wochen gesagt. Ich weiß ja, alles ist ganz schlimm, alles ist ganz furchtbar und tatsächlich, ich leide sehr mit diesen ganzen Menschen, die so hart am Struggeln sind und auch mit den Leuten, die viel mehr Probleme mit so einer Ausgang oder mit so einem Kontaktverbot haben, als ich es jetzt zum Beispiel habe, weil ich auch immer noch einen systemrelevanten Job habe und da Gott sei Dank dann regelmäßig hingehen kann, um rauszukommen, um Leute zu sehen und mich irgendwie wichtig und sinnvoll gesellschaftlich gesehen fühlen zu können. Das ist wirklich ein Riesenluxus und den möchte ich auch gar nicht eintauschen. Aber ich gucke auch immer noch mit so einer krassen Faszination da drauf. Ich finde das so spannend, so gesamtgesellschaftlich betrachtet, was das mit den Menschen macht. wie die darauf reagieren, die Leute, die Hamsterkäufe machen, diese ganzen Leute, die sich ganz streng an die Regeln halten. Ich meine, stell dir mal vor, seit einer Woche sagen ganz viele Menschen, also ich bin auf jeden Fall für ein Ausgehverbot. Das, ja. dieser Wunsch nach autoritärer Führung ist super spannend und super interessant, ja. Und einfach irgendwie der Tatsache geschuldet, dass die meisten Menschen den Mitmenschen nicht zutrauen, vernünftig in solchen Krisensituationen sich zu verhalten, und das ist wahrscheinlich auch zu Recht. Aber dass wirklich die freiheitsliebenden Menschen überhaupt sagen, wir brauchen jetzt ein Ausgehverbot.
Ja, ich finde, das ist aber auch einfach eine pragmatische Vernunft. Es rechnet ja niemand wirklich damit, dass Angela Merkel hinterher sagt, jetzt gebe ich euch eure Freiheitsrechte nicht zurück. Das ist ja eine schöne Sicherheit, die wir hier haben, die wir in anderen Ländern nicht haben, wo man auch denken muss, da werden die Autokraten, die ihre Rechte auch ausnutzen, um noch mehr schreckliche Sachen zu machen. Deswegen finde ich das hier einen ganz naheliegenden pragmatischen Gedanken. Aber ich finde das ganz interessant, was du sagst, dass du das auch spannend findest, weil du kennst das vielleicht, früher hat man sich manchmal nicht gewünscht, aber irgendwie schon vorgestellt, wie man wohl in Krisensituationen wäre.
Ja.
Man sich vorgestellt hat, was würde passieren, wenn jetzt meine Eltern plötzlich sterben, als man noch jung war, oder was würde passieren, wenn ich jetzt meine Beine verliere, oder wenn jetzt ein Krieg ausbricht, oder wenn ich irgendwie diese ganz, und dass man auch einen gewissen Reiz verspürt, sich selber in solchen Momenten zu erleben. Und irgendwie hat man das jetzt ein bisschen. Es ist zwar noch super am Anfang, und ich finde jetzt, meine persönlichen Einschränkungen sind relativ gering noch für das, was gerade los ist. Aber trotzdem kriegt man so eine Ahnung davon. Und das finde ich auch irgendwie gut. Und auch so, ich genieße immer so besondere Sachen. Ich mag zum Beispiel sehr besonderes Wetter. Wenn man mal so richtig krassen Nebel hat, dass man keinen halben Meter sehen kann. Oder so einen heftigen Schneesturm. Einfach so extrem. Und genauso finde ich das jetzt auch, dass man völlig selbstverständlich die ganze Zeit durch die Stadt läuft und fährt und einfach kaum noch Autos fahren im Vergleich zu vorher. So zu bestimmten Tageszeiten siehst du diese langen Straßen und sie sind leer. Und es ist halt wie in so einer Dystopie oder so. Und du kannst aber live dabei sein. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen auch ein Privileg. Ich war dabei, Corona 2020. Und später kann man dann mal diesem ganzen dahergelaufenen Grünschnäbeln erzählen, wie das war damals in der Krisenzeit. Dann können wir wie vom Krieg erzählen. Dann werden wir so Opas, die da sitzen und so, damals bei Corona, da war die letzte Packung Keksteig zum Naschen. Die habe ich mir geholt. Sag ich dir. Ja.
Also safe werden wir unseren Enkelkindern von diesem Jahr erzählen. Das ist,
und wir haben auch noch 9/11 erlebt. Was sind wir für eine heftige Generation?
Ja, ich muss ein bisschen an Fight Club denken, wo Tyler Durden sagt, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Und deswegen müssen sie sich dann halt irgendwie einen anderen Kick suchen. Genau. Und wir kriegen den Kick jetzt frei Haus geliefert.
Ja, das sind unsere Eltern. Unsere Eltern ist die Tyler Durden Generation.
Ja, bisher waren wir es aber auch.
Ja, deswegen dachte Tyler Durden das ja auch.
Ja, richtig.
Aber Tyler Durden ist eigentlich 20 Jahre älter als wir. Das passt alles vorne und hinten nicht. Aber es
doch.
Ist irgendwo so. Ja, doch, es passt schon.
Es passt schon. Ach ja.
Was ist untergegangen bei Corona? Was ist völlig untergegangen, völlig zu Unrecht, nachdem 2017 das große Jahr des Knoppersriegels war? Hm? 2020 kommen die neuen Knoppersriegel-Editionen raus. Erdnuss und Kokos.
Oh, wow.
Und ich sag dir, wow.
Wow.
Wow, wow, ist das ein Kau. Geiler Scheiß. Sogar ich mag keine Kokosprodukte. Ich finde wirklich Kokosprodukte fast nie gut. Aber sogar den haben sie irgendwie hingekriegt, dass er zumindest durchgeht. Und Erdnuss ist der Shit.
Was sind das für Magier da am Werk bei
Knoppers? Das sind echt Magier. Das sind wirklich Magier. Und Hanuta stinkt so weg dagegen. Habe ich jetzt nochmal im Langzeittest erlebt.
Ein weiterer Job, der als neuerdings systemrelevant gelten muss.
Ja, Knoppers Riegeldesigner. Ingenieur. Ich möchte sie Ingenieure nennen.
Ich bin nicht Künstler.
Nein. Das sind Handwerker. Die bauen zusammen, was zusammengehört.
Ich möchte noch einen letzten Gedanken zu Corona loswerden, bevor wir jetzt wirklich in völligen Eskapismus aufgehen. Ich habe mir auch gerade nochmal Whisky nachgeschenkt. Cool, ihr könnt es live dabei sein, fast live dabei sein, wie ich zunehmend betrunkener werde.
Und ich zunehmend voller Keksteig bin.
seit ihrer Rede an die Nation bin ich ein bisschen verliebt in Angela Merkel.
Nein, wirklich?
Ja, wirklich. Ich fand die so toll.
Aber so Moment. Toll. Ich fand die toll geschrieben, also die Rede war toll, aber sie war wie immer bei Merkel mega schlecht performt. Ich kaufe ihr das einfach nie ab. Die sitzt da wie so ein Roboter, den man programmiert hat. Und sie struggelt total damit, das glaubwürdig rüberzukriegen. Also ich habe halt das Gefühl, die ist ein bisschen eine Autistin, glaube ich. Und sie kriegt das ganz gut hin. No offense an alle Autisten, die den Belebu-Podcast hören. Sie kriegt das ganz gut hin. Aber es bleibt einfach extrem künstlich immer. Aber sie war sehr, sehr gut geschrieben, da stimme ich dir zu.
Ja, sie hat halt alles gesagt, was sie sagen wollte. Und ich fand, sie hat, ja gut, es war halt der märkische Duktus, der das vielleicht für dich ein bisschen rausgebracht hat. Aber ich finde, das hat er irgendwie auch für Staatsmännisches oder Staats... Es gibt kein weibliches Pendant zu staatsmännisch, ne? Staatsweibisch. Staatsfräulich. War ziemlich staatsweibisch, was sie da so von sich gegeben hat.
Aber ich habe die Rede zuerst gelesen und sie dann gesehen. Und nachdem ich sie gelesen habe, war ich völlig begeistert. Habe sie auch gleich bei Twitter verlinkt. Ich bin froh, dass sie noch Kanzlerin ist und nicht Kramp-Karrenbauer, Merz oder sonst irgendwer. Aber die Performance war dann hinterher. Da dachte ich, das hätte man besser machen können. Nee, aber sie war so vorgetragen und ihr auch geschrieben, dass jeder in Deutschland sie verstehen kann. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei solchen Reden. Also auch die Dovis konnten der Kanzlerin folgen.
Erika Steinbach hat sie nicht verstanden. Die hat aber auch vorher schon gesagt, ich komme mir das gar nicht erst an.
Erika Steinbach ist aber auch unterhalb des Bereichs von menschlichem Leben und
die ist so witzig. Ich kann nur sehr empfehlen, Erika Steinbach bei Twitter zu folgen, weil das ist echt großes Entertainment.
Ich habe gerade gesagt, dass Erika Steinbach unterhalb des Bereichs menschlichen Lebens ist. Das möchte ich, glaube ich, doch zurücknehmen an dieser Stelle.
Ich hatte keine Einwände. Die postet jetzt irgendwie seit einigen Tagen, seitdem echt die Krise so krass am Wabern ist, einfach nur irgendwelche Fotos von ihrem Garten, wie sie irgendwie Laub gehakt hat und wie der Wind jetzt die ganzen Blätter runtergeholt hat und so.
Ich glaube, der tut das gut.
Ja, bestimmt.
Die geht in der Quarantäne auf, die kann endlich Laub haken, das kann sie gut, das schafft sie. Sie muss, das klappt. Da Schuster bleibt bei deinen Leisten, sag ich, und Erika bleibt beim Laubhaken.
Dumme Fotze. Na gut.
Ich genieße es aber auch sehr. Ich bin nächstes super, super assi irgendwie. Aber ich bin sehr froh, dass ich vor 2 Jahren in ein Haus mit Garten gezogen bin. Das macht sich jetzt richtig bezahlbar gerade.
Wie sieht denn so dein Corona-Tag aus? Kannst du davon ein bisschen was erzählen oder ist das zu privat?
Nein, also jetzt ist ja gerade Wochenende. Wenn die Woche ist, arbeite ich eigentlich. Und wenn ich im Büro bin, ist es auch Ausnahmezustand, weil ich ja durchaus auch in irgendeiner Art und Weise systemrelevant bin. Und das ist schon so, dass ich mich nicht mehr fühle wie in meiner alten Arbeitsumgebung, sondern mehr so im Krisenstab des Pentagon oder so. Also das ist schon irgendwie eine andere Atmosphäre einfach. Und ansonsten mache ich Homeoffice und das ist tatsächlich eingeschränkt. Meine Aufgaben sind auch nicht so weitreichend. Ich bin so ein bisschen raus aus dem zentralen Krisenstab. Und da wurstel ich vor mich hin und ansonsten ist es zu Hause halt echt einfach Kinderbetreuung. Und da muss ich sagen, diese Notbetreuungsgeschichte für Kitas und Schulen, wir nehmen die nicht in Anspruch, aber das ist schon echt relevant bei Leuten, die jetzt in der Krise weiter voll arbeiten müssen. Denn über einen weiteren Zeitraum, da merkt man mal, was Kita und so leistet und was Erzieher leisten.
Ja.
Ich meine, ich kann ganz tolle Sachen machen und eigentlich gar nicht genug Zeit mit meinen Kindern haben. Aber dieses 24/7 Betreuungsding und nebenbei noch arbeiten müssen, das und dann auch noch nicht die Möglichkeiten haben, mal mit anderen Kindern zu treffen oder mit Leuten oder das ein bisschen aufzumischen, das geht schon, glaube ich, irgendwann an die Substanz.
Ja, so. Das glaube ich auch.
Aber wir machen ganz viele geile Sachen. Ich habe hier dieses geile Dino-Zoo-Sticker-Buch gekauft, das ich als Kind richtig gerne gehabt hätte, wo man sozusagen einen Jurassic Park hat.
Ja, das kenne ich.
Es ist quasi der Jurassic Park und du hast drin riesige Stickerbögen und kannst dann in die einzelnen Gehege kleben, welche Saurier da reingehören und dann die Saurier dazu kleben und die Besucher. Und das ist fantastisch und ich mache das mit genauso viel Freude wie meine Kinder. Hab aber bei der Gelegenheit festgestellt, dass ausgerechnet Dinosaurier, die so kinderbeliebt sind, nicht aussprechbare Namen haben.
Naja, aber es gibt auch diese leichteren Namen, die irgendwie
unendliche
Geschichte eingeführt wurden. Langehälsen.
Also die habe ich ja immer verpönt. Ich war ja großer Dino-Experte als Kind. Und wenn dann von Langhälsen gesprochen wurde, dachte ich mir, was bist du denn für einer? Du hast ja keine Ahnung, das ist ein Diplodocus. oder Diplodocus, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall glaube ich, dass deswegen auch die berühmtesten Dinos sind deswegen berühmt, weil sie einfache Namen haben.
der Stegosaurus, der Brontosaurus, der Tyrannosaurus Rex, kann jeder einfach aussprechen, aber der Deinonychos oder der Parasaurolophus oder der Pteranodon oder was es noch für absurde Verrenkungen da gibt. Und dann fragen meine Kinder immer, wie heißt der? Und dann muss ich immer so 20 Silben lesen, wo 48 Konsonanten hintereinander sind. Da wirst du bescheuert bei. Und dann sprechen sie das astrein nach hinterher. Das sind Experten. Das ist toll. Ich liebe Dinosaurier jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie noch so relevant sind.
Fun Fact, Dinosaurier sind immer relevant. Die sind so alt, wer nach so und so vielen Millionen Jahren so viel Credibility hat, der hat die auch weiterhin.
Aber kam bei uns nicht dieser Dinosaurier-Hype auch ganz doll durch Jurassic Park?
Natürlich, na klar. Aber jetzt gibt es ja Jurassic World.
Ja, das stimmt. So aber als mein Papa klein war, gab es eher Winnetou. Ich glaube, da waren irgendwie eher so Cowboy und Indianer der Shit.
Das stimmt. Das stimmt. Das kommt sicherlich auch, ich weiß nicht, wie das mit der Paläontologie ist, ob die es auch irgendwie aufgeholt hat und es eine Zeit lang da auch einen Boom gab. Aber ich weiß nicht, ob du mal ein Dino-Typ warst?
Ja, ein bisschen.
Früher war immer, ich habe das gerade gelernt, der Brontosaurus war so einer, der war so inline. Es gab den Triceratops, den Stegosaurus, den T-Rex und den Brontosaurus. Das waren so die Vertreter. Und vielleicht noch der Ankylosaurus mit dem dicken Keulenschwanz hinten, aber der war schon eher so ein müder Abklatsch vom Stegosaurus. Aber der Brontosaurus war so safe gesetzt, der Langhals halt, um im Laiensprech
zu sprechen. War das nicht der Brachiosaurus?
Ja, der auch, aber Brontosaurus war irgendwie noch prominenter.
Okay.
Und dann war es aber irgendwann so, dass man festgestellt hat, die Forscher, oh, es gibt gar keinen Brontosaurus. Wir haben immer ein Brontosaurus-Skelett gehabt und daneben ein Apatosaurus-Skelett. Und das ist one and the same shit. Und aus irgendeinem Grund hat der Brontosaurus in dieser paläontologischen Auseinandersetzung verloren. Und deswegen gab es dann nur noch den Apatosaurus. Und ich als Kind wusste das natürlich, weil ich alles wusste. Und wenn dann jemand Brontosaurus gesagt hat, dann habe ich noch mehr belächelt, als wenn jemand von Langhälsen gesprochen hat. Weil das war jemand, der dachte, er hat Ahnung, hatte aber gar nicht. Und jetzt lese ich, dass seit 2014 der Brontosaurus wieder ein eigenes Ding ist. Er hat ein Revival.
Das ist ja wie mit Pluto.
Ja, so ein bisschen, nur ohne, dass Pluto sein Revival bekommt.
Doch, Pluto wurde doch wieder zum Planeten hochgestuft.
Nein, wirklich?
Täusche ich mich da?
Das weiß ich nicht.
Ich gehe sofort auf Live-Recherche. Ich habe das irgendwann mal gehört, dass die jetzt dem Pluto doch wieder seinen alten Planetenstatus zuerkannt haben.
Das fände ich nice. Dann könnten Pluto und Bronto, wir könnten mal so ein Pluto-Brontosaurus-Fest feiern.
Ja, das finde ich auch.
Aber der Brontosaurus hat halt auch krass Konkurrenz, weil die alle gleich aussehen. Du hast den Argentinosaurus, der größte ist. Was ist da eigentlich? Bei diesen Sauriern ist dann doch nur noch, die haben alle langen Hals und langen Schwanz, da zählt doch nur noch, wer ist der Schwerste, wer ist der Größte. Alle anderen sind doch ein Fuck-up und sind irrelevant. Der Argentinosaurus ist der systemrelevante Langhals, sozusagen. Und dann gibt es den Diplodocus, den Apatosaurus und den Brachiosaurus. Und da hat der Brontosaurus eigentlich keinen Platz mehr daneben. So viele dicke Fettmöpse, die da rumtapern und den ganzen Tag nur Blätter kauen. Da ist so ein Stegosaurus, der sich mit dem T-Rex balgt, doch irgendwie krasser.
Okay, ich möchte Pluto-News droppen. Die sind nicht ganz so newsmäßig. Es gibt einen relativ großen Absatz bei Pluto bei Debatte um Planetenstatus und Aberkennung. Ich gehe jetzt mal nur ans Ende. Seit September 2006 hat Pluto die Kleinplanetennummer 134340. Eine solche eindeutige Nummer wird in der Regel fortlaufend vergeben, sobald die Bahn eines Asteroiden oder Zwergplaneten durch genügend viele Beobachtungen genau genug bekannt ist. Blablabla. 2009 beschloss der Senat von Illinois, dem Heimatbundesstaat des Pluto-Entdeckers Clyde Tombaugh, Pluto weiterhin als Planeten zu betrachten. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Der NASA-Administrator Jim Bridenstine erklärte im Jahr 2019 ebenfalls, dass er Pluto weiterhin als Planeten betrachte. Okay, das sind so Einzelmeinungen
offenbar. Ja, weiß genau. Und zwar aus Illinois, wo der Typ wohnt, der den entdeckt hat.
Aber der NASA-Administrator?
Das ist eine reine Lobbyismusgeschichte. Ja, und dann haben die das Ganze hoch bis zur NASA getragen und haben irgendwelche Petitionen gemacht. Und der war irgendwie ein alter Kumpel von dem Pluto-Entdecker und schwuppdiwupp gibt so ein Statement. No way, Pluto bleibt ein Zwergplanet auf Status eines Asteroiden.
Na gut, aber Zwergplanet ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ich bin kein Zwergplanet und ich bin schon ziemlich guter Dude eigentlich.
Aber du bist aber auch kein Wikipedia-Eintrag.
Zum Zwergplaneten habe ich es noch nicht geschafft. Nee, um den Wikipedia-Eintrag zu bekommen, müssen wir ein paar mehr Leute diesen Podcast hören. Leute, die ihr das jetzt hört, empfehlt uns an egal wen, an alle Leute, die jetzt gerade in Quarantäne sind vielleicht. Die brauchen alle Entertainment. Wir sind jetzt für euch da und jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen für uns da sein. Wie wär's?
Wäre nett.
Wäre super nett. Du hast vorhin, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, in deine Notiz geguckt und musstest sehr lachen über irgendein Thema, welches du unbedingt loswerden wolltest.
Es ist überhaupt nicht wert, es zu erwähnen. Es ist auch nicht wert, darüber zu lachen.
Okay.
Ich hab nur darüber gedacht, dass ich das in meinen Notizblock gepackt habe, weil es eine Sache ist, es sind so die Sachen, du gehst durch deinen Alltag und du denkst darüber nach und du hast aber nie irgendjemanden, dem du das sagst. Es sei denn, zufällig steht jemand gerade neben dir an der Kasse oder sonst wo. Es ist wieder eine Supermarktgeschichte natürlich. Und das geht mir seit Jahren durch den Kopf und jetzt kann ich es endlich droppen, ohne dass es irgendein Gehalt hat. Lebensmittel, die damit werben, dass sie viel Protein haben, sind immer scheiße und sind für mich ein Grund, sie nicht zu kaufen. Wenn irgendwo so ein geiler Riegel ist, der mich anlacht oder so ein Milchshake oder so und der sieht irgendwie von der Packung her interessant aus und dann steht da drauf mit extra viel Protein oder Proteinpower, bin ich sofort raus. Es ist so, als wenn es Medizin wäre oder so. Ich habe da immer das Gefühl, das ist so Fitnessstudio, Bodybuilder. Ich rede einfach weiter, bis du da deine Kabel sortiert hast.
Ja, rede.
Nahrung, wie diese Energy-Bars oder so. Und es schmeckt immer kacke. Und ich habe das Gefühl, soll nur Leute ansprechen, die Muskelaufbau machen wollen.
Hast du ein Beispiel, ein konkretes?
Es gibt zum Beispiel so ein Snickers-Milchshake. Und ein Snickers-Milchshake im Regal, da denke ich natürlich, wow, ist das geil, das muss ich haben. Und dann steht da extra Protein-Shake, Protein, Protein, geil, Protein. Und dann will ich das nicht mehr haben. Das hält mich vom Kauf aktiv ab.
Aber weißt du, was das für Produkte sind, wo sowas draufsteht? Das sind alles Produkte, die halt sonst nichts zu bieten haben, außer viel Protein. Und es ist überhaupt keine große Leistung, viel Protein zu bieten.
Warum wirbst du mit viel Protein? Was soll das?
Na, weil sie nichts anderes Gutes beizutragen haben mit ihrem Inhalten.
Hallo, es ist ein Snickers-Milchshake. Das reicht mir. Erdnuss-Milchshake mit der Marke Snickers drauf. Sold.
Extra viel Zucker. Ich glaube, das klappt nicht so gut.
Erdnuss-Power. Wenn da Erdnuss-Power draufstehen würde, hätte ich es sofort gekauft. Aber bei Protein-Power... Protein ist einfach so, ich kann dieses ganze Fitness-Bodybuilder, ich esse mich muskulös Scheißzeug nicht ertragen. Wenn du gesund sein willst, geh raus, mach Sport, beweg dich, aber versuch nicht, stell meinetwegen deine Ernährung um, aber iss nicht diese aus dem Reagenzglas geschaffenen Fitnessprodukte.
Aber dir ist schon klar, dass der Körper für sämtliche Körperfunktionen Proteine benötigt.
Ja, und Protein ist in jeder Scheiße drin, die du jeden Tag isst. Überall ist Proteine drin. Isst du ein Ei, hast du mega viel Protein. Isst du ein Stück Fleisch, hast du super viel Protein. Trinkst du einen Liter Milch, boah, Protein Power. Soll ich auf dem Milchkarton Protein Power schreiben? Nein. Es ist so, wie wenn die Leute auf ihre Gummibärchen schreiben mit 0% Fett. Was für ein Blödsinn.
Na, Milch macht dafür Calcium Power auf ihre Packung.
Ja, das stimmt.
Das ist aber okay, weil Calcium keine Proteine sind.
Und Proteine ist auch einfach so ein weites Feld. Das ist so, als wenn ich sage, mit Molekül Power.
Aber,
mit Materie, jetzt neu.
Aber da musst du halt auch wieder auf die Hauptzielgruppen gucken. Das sind halt überwiegend dumme Leute. Und
das will ich genau sagen. Ich lehne die Hauptzielgruppe ab. Das ist eigentlich mein Problem.
Du lehnst die Zielgruppe ab, nicht die.
Ja, und ich glaube ja.
Du bist aber hart.
Tut mir leid, ihr Bedebu-Hörer, die Zielgruppe von Protein Power seid. Ich lehne euch ab. Das wollte ich einfach mal droppen, diesen Rant der Woche.
Okay, cool. Das ist aber ein bisschen negativ. Ich dachte, es kommt irgendwas was Lustiges zum drüber philosophieren. Ja, aber einfach
nur lustig.
Protein-Power zu sein, finde ich jetzt ein bisschen dünn, ehrlich gesagt.
Ja, okay, da hast du recht. Aber hat jetzt auch nicht so viel Raum eingenommen hier in diesem wunderschönen kleinen Podcast. Wollen wir über Beerdigung sprechen? Ist vielleicht gerade nicht so passend.
Oder gerade.
Denkt man gleich an Bergamo und so.
Nee, das können wir uns mal aufsparen für güldendere Zeiten.
Für heitere Zeiten, da reden wir über Beerdigung.
Aber ich möchte einen Gedanken dazu mal loswerden. Glaubst du, dass es viele Leute gibt, ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch, aber die in der aktuellen Situation eigentlich auf eine Beerdigung müssten, von so halbnahen Verwandten oder Bekannten und ein bisschen froh darüber sind, dass sie es nicht können.
Ja.
Und zwar aus gutem Grund nicht können.
Das Gleiche gilt für Hochzeiten.
Ja.
Geburtstage. Was meinst du, wie viele Social Events, die Leute hassen und verachten und wo sie nur hingehen, weil sie sonst uncool sind oder aufgrund von familiären Druck? Das sind die guten Corona-Nachrichten, die wir brauchen.
Ja.
Ihr müsst nicht zum blöden 60. Geburtstag eurer Tante gehen.
Aber ich muss mal ganz kurz sagen, eine ganz liebe, gute Freundin von mir heiratet nächsten Monat und ich weiß noch nicht, wie sie damit umgeht. Eigentlich weist alles darauf hin, dass das wahrscheinlich abgesagt werden muss aus nachvollziehbaren Gründen. Und es tut mir so leid, weil das so viel Planung ist und so viel Vorbereitung und sie da
aber
so viel Mühe und Geld.
Das kann man doch einfach um 4 Monate verschieben.
Ja, aber
die gesamte Planung.
Kann man das dann einfach so? Kann man das dann?
Ja.
Geht das mit der Unterkunft, hätte ich was gesagt.
Du musst die Location stornieren. Und du musst die Location neu buchen, aber das kostet halt einmal die Stornogebühren. Ansonsten hast du eigentlich keinen anderen, ansonsten trägst du ja alles weiter.
Ja, aber dann hat man seit einem Dreivierteljahr schon das Save the Date raus und wer weiß, ob dann noch alle können, wenn man es plötzlich um 4 Monate Gott. Verschiebt. Ich glaube schon, dass das echt fies ist für Leute, die da viel Wert drauf legen und das
ja.
tut mir auch echt leid.
Und da sage ich aber, Corona sollte uns alle weiser machen und uns in Zukunft weniger Planung in unsere Hochzeiten stecken lassen.
Das wird nicht funktionieren und auch nicht.
Einfach um Enttäuschung zu vermeiden.
Ich kann dir dazu mal empfehlen, guck mal ein paar Folgen zwischen Tüll und Tränen, immer wochentags um 17 Uhr auf Vox. Da siehst du mal, wie wichtig das vielen Menschen ist.
Ja, genau das ist das Problem. Wenn mich eine kluge Serie etwas gelehrt hat, dann ist es MTV's My Super Sweet 16. Weil Super Sweet 16 läuft immer so ab, dass am Anfang die Planung und Erwartung gehypt werden und am Ende Daddy, you ruined everything kommt. Weil sie immer enttäuscht sind und es in Tränen endet.
Mhm.
Don't get your expectations up. Mach einfach eine solide, gute Nummer mit deinen besten Kumpels. Da kann nichts schief gehen. Jeder bringt was mit. Alle trinken 10 Bier. Fertig.
Aber dir ist schon klar, dass viele Leute andere Prioritäten setzen, als du es tust in deinem
Leben. Ja, das ist der Fehler dieser Menschen.
Und wir hoffen, dieser Fehler wird in Zukunft korrigiert durch eine weltweite
durch Corona. Pandemie. Ja, ich hoffe, dass Corona die Welt mehr so macht wie mich.
Ja, ich drücke die Daumen. Ganz kurz Zwischeneinschub, das ist mir irgendwie sehr wichtig, weil ich hatte es jetzt gelernt und das ist, glaube ich, Basiswissen für jeden in der aktuellen Situation. Ganz kurz Unterscheidung, der Virus für Computer, das Virus für biologisch Virus.
Sehr schön. Ja.
Das wird sehr häufig durcheinander gewürfelt. Ich selber habe es in der letzten Folge auch am Anfang noch genau falsch gesagt. Ich glaube, das passiert auch einfach so instinktiv, wenn man nicht drüber nachdenkt. Aber falls sich mal jemand gefragt hat, wie heißt es nun, was ist der Unterschied, kann man beides sagen? Man kann nicht beides sagen. Für Corona ist es das Virus, für so ein Computervirus wäre es der Virus. Ganz
aber warum sagen. Ist es wohl der Computervirus?
Warum das sich so sprachlich so entwickelt hat, um wahrscheinlich eine genaue Unterscheidung darstellen zu können. Wäre jetzt mein Tipp.
Ich glaube einfach, die ganzen Computer-Nerds hatten keine Ahnung und haben das dann einfach etabliert.
Nee, ich kann mir vorstellen, also Virus ist ja schon sinnvoll für das, was es häufig macht. Ne? Das hat ja durchaus Ähnlichkeiten mit dem, was
eben.
Bei Menschen macht.
Es ist eigentlich analog.
Aber man das muss es, ja, es ist ja trotzdem was inhaltlich völlig unterschiedlich ist. Das eine,
deswegen heißt es Computer-Virus.
Das eine hat eine DNA, das andere nicht.
Nicht. Stimmt. Hast du recht. Ah, ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich noch rekurrieren auf 2 Dinge aus vorigen Folgen, die wieder aufgreifen, aber jetzt ist es mir leider entfleucht. Eins noch einmal wollte ich sagen, ich habe das ja einmal in meinem Endmonolog gemacht, es ist wirklich faszinierend. Seit der Ausstrahlung der entsprechenden Folge funktioniert mein Fahrradlicht durchgehend.
Stark.
Flat. Es flackert nicht, es fällt nicht aus, es ist einfach volle Pulle da.
Du hättest wahrscheinlich vorher schon mal im Podcast drüber reden müssen.
Ja, dann hätte ich das Problem schneller gelöst, aber ich wusste nicht, dass das eine gangbare Möglichkeit ist, so ein Problem zu begegnen. Jetzt weiß ich das, jetzt bin ich schlauer. Toll ist das. Ich freue mich immer. Ich habe mich noch nie so über mein funktionierendes Fahrradlicht gefreut. Der Verlust von Dingen lässt sie einen erst würdigen.
Hast du einen ganz bestimmten Punkt gehabt, so in den letzten Wochen, bei dem du gemerkt hast, okay, now shit is getting serious? Weil das noch mal ganz kurz vorweg, das ist nämlich eine Beobachtung, die ich jetzt schon seit einiger Zeit mache, die wahnsinnig interessant ist und auch natürlich ich nicht selbst von ausgenommen bin. Dieser Prozess, diese Geschwindigkeit des Prozesses zu verstehen, was da gerade irgendwie passiert, ist so krass unterschiedlich und man kann niemandem eigentlich, also eigentlich möchte ich diesen ganzen Menschen, die noch letzte Woche in die Eisdiele gegangen sind mit 16 Freunden, eigentlich keinen Vorwurf machen, weil die Leute wirklich, wirklich unterschiedlich schnell verstehen, wie ernst die ganze Scheiße ist. Und auch ich habe noch viel zu lange gesagt, ach, so what, das ist halt eine Grippe. Fuck it, so schlimm wird es schon nicht sein und man wird jetzt keine großen Maßnahmen dagegen erheben müssen. Und habe mich fucking nochmal geirrt und so geht es ja fast jedem anderen Menschen auch.
Richtig, aber jeder hat einen anderen Zeitpunkt.
Genau.
Ich habe mich auch geirrt und ich war auch ein bisschen anmaßend. Was mich vor allen Dingen stört im Nachhinein, ist, dass ich und eigentlich wir alle sehr anmaßend waren in Bezug auf SARS und MERS.
Denn SARS und MERS waren in Asien auch ziemlich verheerend.
Ja.
In der jeweiligen Zeit. Aber wir haben das einfach nicht ernst genommen, weil das halt irgend so eine asiatische Sache war, die uns nicht erreicht, weil es halt damals noch nicht so viele Flugverbindungen nach China gab. Und genauso habe ich halt gesagt, okay, das ist ein neues Virus, das sind die Symptome, das ist die Sterblichkeit, das ist die Ansteckungsrate, das ist halt so wie SARS und MERS.
Ja.
So what? Das kommt und geht und dann ist vorbei. Aber wenn das halt global wird und unser Problem ist, ist es halt nicht mehr so funny. Also was heißt funny? Ich fand SARS jetzt auch nicht funny, aber es ist halt nicht mehr so egal. Und damit habe ich es runtergespielt und am Anfang habe ich gesagt, das ist einfach genauso ein Ding, wie es immer kommt und alle 3-4 Jahre hat man sowas und es passiert nichts.
Ja, ich dachte, das ist einfach die neue Schweinegrippe.
Ja, genau. Da hat man vielleicht mal so ein irgendwie, kennt man mal einen, der jemanden kennt, der vielleicht mal von irgendwas betroffen war, aber dass es solche Maßnahmen gibt. Und ansonsten bin ich da eigentlich sehr staatstreu und sag, solange halt irgendwie rumspekuliert wird, beteilige ich mich nicht daran und lebe fröhlich weiter. Und wenn mir meine Regierung irgendwann sagt, jetzt bleib mal zu Hause, Junge, dann bleibe ich zu Hause.
Ja, das ist bei mir genau.
Und ich mache mir jetzt weder Panik, irgendjemand hat das so schön gesagt, das ist so eine maßvolle Sorge und eine maßvolle Angst in Kombination mit verantwortungsvollem Handeln ist jetzt maßgeblich. Und ist es schon so, dass ich mir darum Sorgen mache, aufgrund der Implikationen und der Konsequenzen und die vielen Toten und so weiter. Aber ich bin zu keinem Zeitpunkt in Panik und habe das Gefühl, solange wir auf Experten und Regierung handeln, die nicht Vollidioten sind, kommen wir ganz gut dadurch.
Nee, Panik habe ich auch nicht. Und vor allem denke ich mir, wenn es weltweite Annihilation gibt, dann können wir eh nichts dagegen machen. Und wenn irgendein Land, irgendein System das erfolgreich hinter sich bringen kann, dann ist es höchstwahrscheinlich Deutschland. Sicherlich nicht ganz alleine, aber wenn, dann hat man sehr gute Chancen, wenn man hier lebt, wo wir leben. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass mir die anderen Leute scheißegal sind, aber so das, für meine persönliche Panik ist das irgendwie entscheidend und wichtig. Und um meine eigene Frage zu beantworten, die du übergangen hast, der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt ist es wirklich ernst, auch da noch nicht in vollem Ausmaß, aber wo ich wirklich so ein bisschen so das Umdenken stattgefunden hat, war, als sie den Bundesligaspieltag abgesagt haben.
Ja, das war, glaube ich, das war auch ein gutes Signal in die Bevölkerung.
Das war wirklich, wo ich dachte,
wenn Bundesliga nicht mehr spielt.
Wenn die keinen Fußball mehr spielen, dann ist die Scheiße wirklich am Dampfen in Deutschland, weil das gab es zuletzt im Zweiten Weltkrieg und da gab es auch recht gute Gründe, so in Hindsight betrachtet. Und offensichtlich scheint es jetzt wieder ein Ausnahmezustand zu sein. Da sollte man sich doch mal genauer drüber informieren und nicht einfach das so abtun als, ja, normale neue Grippe.
Ja, an der Stelle ein kurzer Shoutout und Bewunderung an Jürgen Klopp, der es schafft, dass er einem in dieser Situation nicht mal leid tut, weil er es einfach so einen Umgang damit hat, dass man weiß, ja, es ist auch einfach wirklich egal.
Ja. Da kann
am Anfang habe ich gedacht, der arme Klopp. Und nach seinem Statement dachte ich, nö, es ist alles okay.
Warum tat er dir leid? Wegen Liverpool oder was?
Ja.
Naja, aber er hat natürlich die richtigen Worte gefunden. Er hat halt gesagt, es ist nur Fußball, es ist nur Sport. Ja. Und das ist jetzt irgendwie für die gesamte Welt gesehen echt absolut unwichtig.
Ja, du siehst gerade ein bisschen aus wie Jürgen Klopp. Vor allen Dingen in dem, siehst ein bisschen aus wie Jürgen Klopp.
Cool. Das könnte mir Schlechteres vorstellen. Das ist ein hübscher Mann.
Ja, stimmt. So ist das. Also ich hatte keinen Kippmoment. Das war wirklich so eine sukzessive, graduelle Entwicklung.
Ja, das war bei mir so ein bisschen der Kippmoment. Danach wurde ich ein bisschen aufmerksamer noch, was das Ganze angeht. Aber man muss ja sagen, noch ein weiterer Vorteil, die Memes sprießen aus dem Boden.
Ja, das ist eine gute Zeit für Memes.
Gute Zeit für Memes, gute Zeit für generell kreative Dinge, die in den eigenen vier Wänden passieren können. Ich habe vorhin so gelacht. Ich kann dir meinen absoluten Lieblings-Covid-19-Witz einmal präsentieren, den ich bei Twitter gelesen habe. Und er hat natürlich zu tun, auch passend zur letzten Folge, mit Michael Wendler, wo ein Bild von Michael Wendler war und dann also als zugeschobenes Zitat: Ich mag mein Virus, wie ich meine Frauen mag. 19 und leicht zu kriegen.
Schön.
Das, sehr hübsch. Das war wunderbar.
Ja, ich finde auch, es gibt sehr viele schöne Sachen. Übrigens, wo du das gerade sagst, kleine Fachkunde nochmal. Covid-19 ist die Krankheit.
Richtig.
Coronavirus so wie AIDS. Coronavirus ist die Virenfamilie und COV-SARS-2 ist das Virus
von dem man die Krankheit Covid-19 bekommt.
Exakt.
Ist das richtig?
Das ist schön. Genau richtig so.
Drosten wäre stolz auf mich.
Drosten. Heißt er Drosten? Der heißt Drosten. Er ist Christian Drosten und bester Gag bei in der letzten Folge Gemischtes Hack, die ich übrigens sehr empfehlen möchte, die ihr auch schon empfohlen habt. Du hast sie sicherlich nicht gehört, aber sie ist sehr gut.
Nein,
wann denn? Ganz am Ende sagt, weiß ich nicht, du hast jetzt auch Zeit, mit mir deinen Keksteig zu schnabulieren und ja, über Unsinn zu reden.
Deswegen habe ich keine Zeit für das. Egal, erzähl mal über Gemischtes Hack.
Ganz am Ende sagt Tommy Schmidt ganz ehrlich, dass er, also nicht ganz ehrlich, sagt er ganz kurz nur, dass er sich so seit längerer Zeit fragt, ob Professor Christian Drosten eigentlich Professor Dr. Osten heißt und das irgendwann einfach mal zusammengezogen wurde, weil jemand den Punkt vergessen hat.
Könnte sein.
Das fand ich witzig.
Könnte sein.
Auch ein guter Typ. Auch diesen Podcast kann man sehr empfehlen. Da kriegt man nämlich eine sehr schöne wissenschaftliche Sicht auf die Dinge und das ist ein extrem sympathischer Mensch. Der macht das gut, der macht das ganz souverän und pragmatisch, sagt aber auch an den richtigen Stellen, wenn er keine Ahnung hat, wonach er gefragt wird und sagt immer nur wieder, er ist ja eigentlich nur Virologe, er ist kein Politiker, er ist kein Gesellschaftsforscher und so. Deswegen kann er viele Dinge einfach nicht beantworten. Er kann nur seine wissenschaftliche Virologenmeinung zum Besten geben. Und das macht er ganz toll und leicht verständlich. Und irgendwie ist das einfach der Papa der Nation aktuell.
Er ist der neue Günther ja auch.
Ja.
Nur in besser.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Was habe ich noch? Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach so. Noch einen kleinen Shoutout, so wie du manchmal Serienempfehlungen machst. Wir reden wenig über Videospiele in diesem Podcast als Gegenpol zu unserer sonstigen Videospieltätigkeit, aber ich möchte, weil es von allgemeinem popkulturellen Interesse ist, einmal sagen, dass ich ein Spiel nachgeholt habe, nämlich Doom. Und zwar das allererste Original Doom.
Ach, warte.
Von 1993.
Ja, auf 486er und, damals noch gespielt.
Ja, jetzt heute auf meiner Switch. Und das kennt ja nun wirklich jeder. Das war umstritten, das war berüchtigt, das hatten Kinder zu Hause und haben es verheimlicht vor ihren Eltern, dass sie spielen. Angeblich hat damit irgendwie die US Army trainiert. Das galt als der Untergang der Menschheit und wurde von vielen Leuten gefeiert. Und was ich nicht wusste, es ist ein richtig gutes Videospiel. Richtig gut. Auch heute noch. Es ist tense, es ist super designed, es ist hervorragend. Ich dachte halt immer nur, es ist Doom. Es ist Splatter mit Dämonen und Kettensägen und es ist shocking und deswegen ist es berühmt geworden. Mir war nie bewusst, wie gut dieses Spiel ist. Insofern, probiert es doch mal aus mit euren Tanten und Onkel zusammen.
Genau, ihr habt jetzt Zeit, ladet euch Doom runter für die Switch, die gute Familie.
Hat mich nur 1,50 Euro gekostet, war nämlich im Sale, kostet aber sonst glaube ich auch nur 5 Euro auf der Switch. Du kriegst es überall. Doom ist ja berühmt dafür, dass es auf jedem Gerät der Welt läuft.
Und wie lange hast du gebraucht, um es durchzuspielen? Wie lange kann man damit Zeit totschlagen in der Quarantäne?
Ich habe nur bisher die erste Kampagne gespielt, das wusste ich auch nicht. Das ist ein Spiel, das sind 4 Kampagnen. Das war damals so, dass Spiele als Shareware-Spiele rausgebracht wurden. Da gab es dann sozusagen eine kostenlose Version. Das war dann die erste Kampagne und dann konnte man die anderen Inhalte als Vollversion irgendwie nachkaufen. Und das hat mich jetzt so, weiß nicht, 3 Stunden gekostet. Und das ist auch... ist es darauf ausgelegt, dass du Geheimnisse findest, dass du es überlebst, aber auch, dass du super schnell da durchfetzt und du kriegst halt so eine Zeit am Ende angezeigt, die du erreichen sollst. Es bietet so viel geiler Soundtrack, spielt sich super smooth. Doom ist einfach richtig geil. Schön, dass ich das jetzt auch erleben konnte. Damals habe ich so ein bisschen Respekt vor dem Spiel gehabt, als ich 1993, weiß nicht, wie alt ich da war. 3. Klasse.
9.
Das war ein bisschen zu, ja. Als 9-Jähriger hatte ich zu viel Respekt davor und dann habe ich es irgendwann hinterher, gab es dann geilere Sachen, also neuere Sachen, vermeintlich geilere.
Ich habe, glaube ich, nur Doom 2 gespielt, als es damals aktuell war, was ja im Wesentlichen einfach so vom Spiel her das Gleiche ist.
Und ja.
Ich fand das super und ich habe das heimlich gespielt. Das hatte auch irgendwie einen großen Respekt, den man irgendwie hatte, wenn man wusste, man hat Doom gespielt. Wenn man das so in der Schule erzählt hat, dann war man irgendwie ein geiler Hecht.
Doom ist dadurch auch zu so einem Wort geworden, was irgendwie, weiß ich nicht, es war irgendwie gleichbedeutend mit mega krass. Ja, krass, brutal und heftig und verboten. Doom.
Doom, ja, Doom, cool. Deindiziert, man kann drüber reden und das abfeiern. Schön, das
passend zum Release des neuen Spiels Doom Eternal, was auch ganz großartig sein soll.
Ja, wo ich wenig Interesse dran habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dadurch, dass ich den letzten Teil Doom 2016 gespielt habe, habe ich irgendwie kein großes Interesse. Aber ich weiß, dass es eigentlich alles besser macht. als der Vorgänger. Ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar gibt es eine sehr gute Folge Friends, wo ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind Ross und Rachel gerade zusammen. Und beide haben eine Sexliste mit Promis. Also die dürfen beide, haben eine Liste von 5 Promis, wo die jeweils die Erlaubnis des anderen haben, wenn die treffen und das möglich ist, dürfen die mit denen schlafen, ohne dass man böse ist.
Ja.
Vielleicht war es nicht mit Rachel, sondern er war gerade mit jemand anderem zusammen. Aber auf jeden Fall war Ross dabei. Und da hatte er es irgendwie eine drauf gehabt, die er dann wieder runtergeschmissen hat und dann gegen eine andere ausgetauscht hat. Und dann trifft er die, die er ursprünglich drauf hatte und zeigt ihr die Liste und sagte, hey, sie waren hier vorher drauf. Und sie sagt, ihre Liste ist laminiert. und jetzt die Frage, wer würde denn so auf deiner Star-Sex-Liste draufstehen?
Die Frage gebe ich gleich an dich zurück, weil deine Antwort viel interessanter ist als meine.
Warum?
Ich kann das nicht antworten, weil ich Stars... fallen bei mir nicht in die Kategorie.
Ach, weil die sind bestimmt, das nicht. Weil die sind bestimmt einfach 5 Star Trek-Kapitäne drauf, oder was?
Nee. Aber ich habe tatsächlich, ich habe das schon mehrfach bemerkt, dass bei den meisten Leuten es offensichtlich so ist, dass sie bei Prominenten, gerade bei Hollywood-Persönlichkeiten, die auch als nach Attraktivität oder Sexappeal bewerten oder oh, mit der würde ich gerne ins Bett oder so, das habe ich nicht, weil die für mich so, ich bin so disconnected von denen. Die sind nicht Teil meiner Welt, die sind, das ist sozusagen, das ist nicht interessant.
Aber du kannst sie dir nicht angucken auch, und attraktiv finden?
Irgendwie nicht, weil die so mehr so Kunstfiguren sind. Wenn ich jemanden auf der Straße sehe, ist das was anderes. Aber wenn ich es funktioniert bei mir nicht.
Das ist ja seltsam.
Ich habe diesen Wahn, dass immer alle nach irgendwelchen, das was damals dieses, wie hieß das, als da die ganzen Fotos geleakt sind?
The Fappening.
Fappening, wunderbar. Das kann ich nicht nachvollziehen, dass es diese Jagd gibt nach irgendwelchen Nacktfotos von Promis. I don't get it. Dann kann man auch gleich the real thing sozusagen, also...
Nee. Was meinst du mit dem letzten Satz? Da kann man auch gleich.
Ja, jetzt zum Beispiel Pornos, die sind sozusagen, hast du auch einfach attraktive Menschen, die einfach, wo du nicht irgendwie ein verpixeltes, halbdunkles Bild von gegenüber Balkon hast, sondern halt voll ausgeleuchtet. da verstehe ich nicht, warum Leute so gierig danach sind, Gillian Anderson in ihrer Blütezeit, dass deiner Ansicht ja nach die aktuelle Zeit ist. Ja, also gebe ich die Frage zurück an dich. Gillian Anderson, Platz 1.
Nur wenn man die Maßgabe auf alten Pferden lernt man reiten anwenden möchte. oh Gott, ich hoffe niemals, dass irgendwelche Auszubildenden diesen Podcast entdecken. oh Gott, 5. Ich glaube nicht, dass ich 5 zusammenkriege. Mein Interesse hat sich in den letzten Jahren auch extrem minimiert. Früher war ich da voll into it.
Ja, du warst voll into it.
Es gab eine ganze Zeit, da konnte ich ganz genau sagen, welche Promi-Frau in welchem Film nackt zu sehen gewesen ist. Das war so eine Art Hobby von mir. Da bin ich in Foren aktiv gewesen, da wirst du mir den Ohren schlackern. Aber das hat sich echt komplett gewandelt, deswegen kann ich da auch gar nicht so ad hoc drauf antworten. Aber ich fand irgendwie das interessant, dich das mal zu fragen.
Nee, ich kann da wirklich nicht drauf antworten. Das ist irgendwie, das ist für mich eine Kunstwelt irgendwo. Also die Kunstwelt ist auch falsch, aber es ist halt einfach disconnected von mir.
Na gut, langweilig, boring.
Sorry. Ja, ich hatte jetzt gehofft, du hast wenigstens eine gute Antwort. Du kannst mir nicht eine Frage stellen, ich beantworte sie nicht, habe aber immerhin was dazu zu sagen und du gibst auch keine Antwort.
Ja gut, dann...
Nenne wenigstens eine Person.
Jennifer Lawrence.
Ja gut, das war offensichtlich, das wusste ich schon.
Ja.
Langweilig.
Sorry. Aber die mag ich. Aber da ist es auch gar nicht primär irgendwie das Optische, sondern weil ich sie halt in Interviews immer sehr gerne mag.
Die finde ich auch attraktiv, aber auch, weil ich sie einfach sympathisch finde.
Genau, und die hat so eine geile, runtergeranzte Raucher-Whisky-Stimme.
Aber trotzdem kommt bei mir irgendwie nicht diese Verbindung zustande.
Die ist auch sehr lustig übrigens.
Glaube ich sofort.
Ach Mann, ey, immer muss ich mich mit dir in irgendwelche Sackgassen reinmanövrieren. Das ist ja auch unangenehm.
Sorry, also was heißt denn immer? Entschuldige mal, wir haben hier ganz viel, brechen wir hier durch die Szenerie von links nach rechts, von einem Thema zum nächsten.
Das stimmt, das sind auch die allerschlimmsten Vorwürfe, die man irgendwie in einer Beziehung machen kann, wenn man anfängt zu sagen, ja immer machst du das und das oder nie kommt mal das und das von dir.
Stimmt.
Das sind immer diese absoluten Vorwürfe, die nie haltbar sind.
Ja,
und so. Aber das spricht ja auch einfach so eine Frustration aus solchen Vorwürfen. Dass man einfach schon lange über eine bestimmte Sache frustriert ist und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach alles auf einmal
raushaut. Ja, aber da ist es auch so unfair, dass man das halt nicht irgendwie so vorher kanalisiert. Das ist
natürlich ist das unfair. Aber vorher möchte man halt auch schon und man sagt, na gut, vielleicht ist es jetzt auch übertrieben, aber wenn es dann immer wieder und dann irgendwann bamst man es raus. Aber ja, es ist falsch, auf jeden Fall.
So sollte man keine Beziehung führen. Liebe Leute.
Nein, so führen wir auch keine Beziehung. Wir hauen uns immer gleich in den Kopf.
Mit absoluten Vorwürfen, wie eben.
Der Deckel hat einen doppelten Boden, kann man das so sagen? Einen doppelten Deckel, würde man eher sagen.
Na, der Deckel, kannst du den Deckel auch upside down machen, der hat einen Boden.
Das stimmt. Aber wenn ich einfach von unten an den Deckel greife und es raushole, ist es ein doppelter Deckel.
Aber das ist eine perfekte Überleitung zum Thema, was ich mir noch aufgeschrieben hat. Nämlich, wir haben neulich Pesto schnabuliert und auf der Pesto-Packung steht auf dem Glas drauf, wie man das zu entsorgen hat. Glas in Altglas und Deckel in Plastikmüll oder Wertstoffmüll.
Ja, das ist ein gutes Thema.
Warum steht das nicht auf jedem fucking Produkt drauf? Es gibt so häufig die Frage, ja, kommt das jetzt in den Hausmüll oder kommt das in den Wertstoffmüll oder ist es doch Altpapier? Ist es beschichtet?
Das kann ich dir sagen, weil laut Broschüre der Hamburger Stadtreinigung du den Deckel drauflassen kannst.
Ach was,
okay. Ja, ich war auch verwundert.
Das ist interessant.
Aber das steht da drin. Aber ich mache es nicht, weil ich denke mir, einen Vorteil hat es auf jeden Fall nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es Vorteile hat. Deswegen kann ich den Deckel auch gleich in den gelben Sack schmeißen oder in die grüne Tonne, andersrum. Grüner Punkt, gelber Sack, gelbe Tonne und das Glas in den Glascontainer.
Ja, aber es wäre doch total sinnvoll, auch wenn das in dem Fall vielleicht etwas übertrieben doll ist, aber weil die Hamburger, vielleicht ist es ja auch nur in Hamburg so, vielleicht können die in Schleswig-Holstein schon nicht mehr damit gut umgehen.
Könnte sein.
Das heißt, so allgemein ist es Usus, den Deckel separat wegzuschmeißen. Ja. Und da könnte man doch einfach auf alle Verpackungen das draufschreiben.
Das könnte man.
Wusstest du, dass Bons kein Altpapier sind, sondern in den normalen Hausmüllsäulen, weil sie beschichtet sind?
Sind denn alle Bons beschichtet? Das war ja jetzt ein Thema bei der Bonpflicht. Dass es irgendwie welche gibt, die da giftig sind. Aber nee, also nicht so ganz. Bei Geschenkpapier ist das auch so. Bei Geschenkpapier gibt es 3 Stufen. Plastikmüll, Pappmüll, Restmüll. Je nachdem, was drauf ist. Ja, das mit den Bons ist schon bitter. Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Fehlwurfquote insgesamt wirklich ist.
Ganz hoch, garantiert. Ich habe auch immer gedacht, so bei Bons, ach, der wird schon Altpapier sein. Da habe ich das irgendwann bei ProSieben gesehen, dass man die nicht dahin schmeißen soll und seitdem mache ich es nicht mehr.
Ja.
Und das Problem kann man halt einfach umgehen. Oh, gut,
ich glaube, wenn man's einfach drauf das ist ein Problem. Würde. Das haben wir irgendwann nicht mehr. Es ist auch jetzt, es gibt ja auch diese absurden Sachen, dass man die Tackernadel vom Teebeutel trennen soll, das kleine Pappschild in die Pappmüll tun soll, den Teebeutel in den Biomüll und die Tackernadel in den Wertstoff.
Und genau darüber wurde schon bei Otto der Film oder Otto der neue Film Witze gemacht. Genau darüber. Exakt das war Thema davon. Ja. Da wurde genau gesagt, wie man einen Teebeutel zu entsorgen hat. Und zwar genau auf diese Art und Weise.
Und das kann natürlich nicht sein. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass irgendwie die Technik sich in den nächsten Jahren so entwickelt, dass es eine Box für alles gibt, außer vielleicht Bio, der es halt auf die Felder geschmissen wird und einfach die heftigsten Sortiermaschinen das alles machen. Machen die ja jetzt auch schon mit Magneten und Pustegeräten und was weiß ich. Das ist super interessant, Wertstoffentsorgung, Recycling und so weiter. Bei Papier zum Beispiel gibt es Pustemaschinen, die dagegen pusten, aber nur ganz leicht und die ganz dünnen Fasern, die nicht mehr verwendet werden können, fliegen dann weg. Und nur die Fasern, die noch stabil genug sind, werden für neues Papier benutzt.
Stark. Hm. Voll gut in der heutigen Zeit zu leben.
Ja.
Meinst du, das haben die Leute vor 200 Jahren auch schon gesagt? Voll gut, dass wir jetzt in der heutigen Zeit leben und die Kreuzungen
ja, vorbei sind? Ja, ich glaube, die hatten auf jeden Fall große Fortschritte ja zu jeder Zeit im Vergleich zu vorher. Also gut, wenn jetzt die aktuelle persönliche Situation eher so desaströs war, vielleicht nicht, aber insgesamt gesellschaftlich gab es bis auf wenige schlimme Dellen. Ich glaube jetzt zum Beispiel so mitten im schlimmsten Schlachtengetümmel der Weltkriege hat man sich vielleicht nicht gefreut. Aber so grob würde ich schon sagen, die Leute hätten zumindest zufrieden sein sollen, da wo sie waren. Denn es war immer langfristig von Fortschritt und von höherer Lebensqualität, längerer Lebenserwartung, mehr Hygiene, all diese
Dinge. Da sind wir wieder bei dem Thema, das Leben und die Welt wurde immer besser, je länger sie dauerte.
Ja, das glaube ich auch.
Und jetzt sind wir in der weltweiten Krise zum ersten Mal
ja.
seit immer. Ja. Na, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal seit immer. Wahrscheinlich ist es einfach die Reproduktion der spanischen Grippe von vor 100 Jahren, nur halt mit den technischen und medizinischen Möglichkeiten von heute. Auch das finde ich interessant. Ich finde das so spannend. Ich beobachte das mit großem Interesse.
Die medizinischen technischen Möglichkeiten?
Nee, die Reaktion der heutigen Gesellschaft darauf.
Weil, ach so.
Weil ja. Ne, vor 100 Jahren konnte man das alles noch nicht testen, da konnte man noch nicht beatmen, deswegen sind Millionen daran gestorben.
Ja.
Und das wird aller Voraussicht nach, Stand jetzt, viel besser sein als vor 100 Jahren. Aber man muss auf der anderen Seite ja auch sagen, das ist auch so interessant, egal wie du dich zu diesem Thema äußerst, man hat das Gefühl, eine Woche später ist es schon völlig inaktuell.
Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass dieser Podcast morgen erscheint.
Mach ich, ich sorge dafür.
Ansonsten wird er uns selber Lügen strafen.
Ja.
Dann haben wir alle schon irgendwelche künstlichen Flossen und schwimmen nur noch. Weil unter Wasser ist our only hope for survival.
Ja, kann sein. Kann eigentlich nicht sein. Aber ich weiß, was du damit aussagen möchtest. Diese Star-Sex-Liste kann ich von meiner Liste.
Ja, hau die von deiner Liste. Das ist eine schlechte Frage gewesen. Star-Sex-Liste. Mann.
Das Interessante ist auch so zu beobachten, was hier noch so seit Wochen draufsteht und wie wenig aktuell das einfach also zur Zeit ist. Weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel so eine Sache, die mir Spaß macht, Leute auf dem Fahrrad erschrecken. Also wenn ich Fahrrad fahre und Leute gehen mit dem Rücken zu mir so ganz weit auf dem Fahrradweg, da könnte man natürlich sagen, ja, ich klingel jetzt. Oder auch wenn es größere Gruppen sind, die dann irgendwie meinen, nebeneinander laufen zu müssen. Ich klingel jetzt und verschaffe mir so Platz. Aber ich bis zum Letzten, manchmal klingel ich, weil es nicht anders geht, aber bis zum Letzten versuche ich immer nicht zu klingeln, um möglichst dicht an den Menschen vorbeizufahren, damit sie sich fürchterlich erschrecken und lernen, dass es scheiße ist, was sie gerade gemacht haben.
Ah ja, ich mache das auch, aber nicht um das Erschrecken zu, nicht mit dem pädagogischen Ansatz, sondern ich finde Klingeln einfach grundsätzlich eher so scheiße.
Ja, ich mache es auch nur, wenn es wirklich nicht anders geht.
Ja, ich mache es auch nur, wenn klar ist, dass ich damit nicht unhöflich bin. Weil Klingeln hat immer so wie Hupen, das hat einfach was inhärent Unfreundliches.
Ja.
So, lass da, weg da, ich rede gar nicht mit dir, ich mache einfach nur ein Geräusch.
Ja, stimmt.
So. Deswegen mag ich Klingeln nicht. Andere Leute sind da ganz anders. Die sagen, Klingeln ist sehr höflich, weil das sozusagen das verabredete Signal ist. Und wenn du im Recht und was machst, sozusagen nur aufmerksam und gibst dem anderen die Chance auszuweichen. Ich mag das nicht, sondern ich versuche mich auch dann bemerkbar zu machen. Und da habe ich verschiedene Taktiken. Zum Beispiel habe ich bei meinen beiden Handbremsen. Man kann die ja ziehen, ohne dass du wirklich bremst. Nur so ein kleines Stück.
Ja.
Wenn du sie loslässt, klackt das so.
Ja.
Und damit mache ich immer so Musik auf dem Fahrrad. Das, und den Ohrwurm, den ich habe, den klacker ich dann sozusagen schlagzeugmäßig mit so. Und wenn ich das gerade nicht mache, aber mich einem Menschen nähere, der nun wirklich meinen Weg blockiert, dann klacker ich so mit den Dingern und dann hören die das. Das ist so ähnlich wie Klingeln, aber es ist mehr so ein zufälliges Geräusch, was ich nicht dafür mache. Das heißt, ich gebe ihnen die Gelegenheit,
Von selbst zu reagieren.
So. Ja, nee, oder ich schnauf so ein bisschen, oder ich mache irgendwelche Geräusche, die so ein bisschen natürlich.
Du könntest auch einfach sagen, Entschuldigung.
Das mache ich auch manchmal. Wenn es so ganz, wenn ich so irgendwo langsam fahre, dann mache ich das auch mit Entschuldigung. Und einem sehr freundlichen Ton.
Ja, muss.
Und grundsätzlich werfe ich mich immer in den Staub, wenn ich nicht auf der richtigen Seite auf dem Fahrradweg fahre, habe ich sowieso keine Rechte.
Das sollte man auch nicht tun.
Dann fahre ich einfach langsam, doch, das mache ich schon, aber ich weiche dann halt immer aus. Ich fahre langsam, ich halt bleib stehen und lasse die anderen durch und so. Aber manchmal ist es einfach scheiße, wenn ich auf eine Straße komme, links abbiege und ich weiß, zwei Blöcke weiter muss ich wieder links, dann fahre ich nicht erst auf die andere Straßenseite.
Ja, okay, in diesen Fällen kann ich es nachvollziehen, aber insgesamt lege ich immer sehr großen Wert darauf, auf der richtigen Straßenseite zu fahren und ärgere mich sehr über die Leute, die da nicht so viel Wert drauf legen.
Ja, so wie ich.
Ja, ich ärgere mich sehr über dich. Ständig. Nee, ich finde dieses nah dran vorbei und dann manchmal hört man noch so ein oder
ja.
Und dann fühle ich mich immer sehr bestätigt und finde das gut, was ich gemacht habe. Und einmal bin ich von der Arbeit nach Hause.
Das stimmt, das mache ich aber
auch.
Das
ist schön dann, richtig schön, richtig befriedigend. Ja. Dann merken die, ach ja, ich habe gerade den Fehler gemacht und wurde dafür bestraft, ohne dass es irgendwelche Nachteile gibt, so dauerhafte. Was ich mal erlebt habe, da bin ich von
der... Wie zum Beispiel, dass ich keinen Arm mehr habe.
Ja, oder ein Herzinfarkt durchs Erschrecken, das wäre natürlich auch blöd. Aber ich habe mal erlebt, da fuhr ich von der Arbeit nach Hause und vor mir waren offensichtlich ein älteres Pärchen, so, keine Ahnung, 60, Mitte 60. Und die fuhren beide sehr langsam, mit starkem Abstand zwischen sich. Und ich bin relativ schnell da angefangen gekommen und habe mich geärgert, dass sie so viel Breite einnehmen.
Ja, Leute, die viel Breite einnehmen, mag ich auch immer nicht.
Und dann dachte ich, ach Gott, da ist ja zwischendrin genug Platz, dann sause ich mal in der Mitte da durch. Und ja. Ich hatte Musik auf dem Ohr, aber ich hörte trotzdem, kurz nachdem ich da weg war, so ein richtig lautes richtig aggressiv, so super laut gebrüllt und geschrien. Und ich habe das aber einfach ignoriert, bin aber tatsächlich dann nicht an der roten Ampel stehen geblieben, die kurz danach gekommen wäre, weil ich ein bisschen Schiss hatte, sondern bin einen anderen Weg gefahren, um über eine andere Ampel zu fahren. Die war aber auch rot. Ich dachte, gut, der andere ist bestimmt über die erste Ampel rübergefahren. Und dann kam der aber mir hinterhergefahren und hat mich in gebrochenem Deutsch richtig angepöbelt, was es denn für eine Sauerei sei, dass ich nicht geklingelt hätte und so. Und ich habe das tatsächlich nicht richtig verstanden, weil ich eben noch die Musik auf dem Ohr hatte und habe sehr unsouverän reagiert und irgendwie so ein bisschen so mit den Schultern gezuckt. Aber innerlich habe ich mich sehr gefreut, dass meine Message offensichtlich angekommen ist.
Oder auch nicht, das weiß man nicht. Aber ja, schön. Das mit dem Klingeln, das ist so ein Beispiel. Der hätte es richtig gefunden, wenn du klingelst.
Ja.
Es ist natürlich auch gefährlich, denn manchmal, aber das mag ich auch nicht, wechselst du einfach aus unvorhergesehenen Gründen plötzlich so ein bisschen die Spur. Wenn das im Überholvorgang passiert, dann ist das natürlich schwierig.
Ja, das ist aber auch ein bisschen...
Also wenn jetzt gerade einer so nach links torkelt mitten auf dem Fahrradweg und ich will gerade an ihm vorbei, dann rennt er in mich rein.
Ja, aber das ist auch... Na, du musst das natürlich mit einberechnen, dass das passieren kann, aber das ist natürlich auch ein bisschen immer so riskant, aber dadurch auch sehr aufregend.
Wie viele Entscheidungen man in so einer Fahrradsituation...
Ja, und ganz unterbewusst.
Wie man abwägt und einschätzt und Verkehr beobachtet und... Das Gehirn wird krass gefordert im Alter.
Ja, das stimmt. Aber jetzt in Zukunft weniger, weil es sind nicht mehr so viele Menschen auf den Straßen, Gott sei Dank. Deswegen meine ich, schlecht gealtert, aber habe mich auch schon länger mal beschäftigt und ich merke das immer wieder, wie gern ich das mache.
Ja, Verkehr kann, ich glaube, ich bin mir sicher, man kann ganze Podcast-Seasons mit Verkehrsthemen füllen. Aber ich bin nicht so der Typ, weil ich ja kein Autofahrer bin und mich auch Verkehr insgesamt nicht so aufregt wie andere Leute. Und ich nicht so, aber natürlich hat man da zu allem auch eine Meinung. Aber ich bin halt mehr so der Supermarkt.
Ja, was du halt nicht weißt, dadurch, dass du kein Auto fährst, dass sich diese Fronten, wie man richtig doll verabscheut, ganz doll einfach damit wechseln, welches Gefährt du gerade selber steuerst.
Das stimmt.
Wenn du halt selber Fahrrad ich bin ja ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich mache das sehr oft. Fast alle Wege mache ich mit dem Fahrrad, weitere Wege.
Ja.
Und bin natürlich eigentlich immer pro Fahrrad. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Fußgänger unterwegs bin und mir kommen im Dunkeln Leute auf der falschen Straßenseite entgegen, kriege ich die Pimpernellen.
Sind das die Feinde?
Ja.
Aber ich habe mich einmal ein bisschen zu clever und verkopft reagiert, aber doch so, wie man sich es manchmal wünscht, dass man reagiert hätte. Da hatte ich auch so eine Situation. Ich bin auf dem Fußweg gefahren, aber sehr, sehr langsam und an jemandem vorbei. Und der ist genau so ein bisschen rumgetorkelt, hat die Spur gewechselt und ist so fast in mich rein. Ich bin aber ganz langsam um ihn rum und wie ich immer so bin, ich bin da ganz freundlich und habe ihn angelächelt und mal, ja, sorry und so. Und der hat mich einfach so rundheraus angepöbelt. Aber so, scheiß Fahrradfahrer. Und das ist ja immer so, ich bin immer super freundlich, bis jemand scheiße zu mir ist. Und dann habe ich irgendwie sowas in die Richtung gesagt, wie das Problem sind nicht die Fahrradfahrer oder die Fußgänger oder die Autofahrer, das Problem sind die Arschlöcher. Und weitergefahren. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass mir das gelungen ist. Aber ja.
Sehr gut, Chapeau, wunderbar. Kam da noch eine Reaktion drauf oder bist du dann weitergeflitzt?
Ich bin weitergeflitzt. Also, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, der war dann ein bisschen stunned, aber hat mir wahrscheinlich auch irgendwas hinterhergerufen. Manchmal reagiert man auch selber einfach unfreundlich und bereut es hinterher, weil man irgendwie was falsch eingeschätzt hat. Dann denkt man, der Leute, das war ein Arsch, aber war gar kein Arsch. Aber es passiert selten. Ja, weil ich hoffe ja immer, dass mich mal einer zu Unrecht herausfordert.
Ja, das hast du ja schon mal gesagt, da hast du die Story erzählt von diesem psychisch auffälligen Schlägertypen in der Bahn, der sich an dir da vorbeigezwängt hat.
Richtig.
Was mich geärgert hat, als ich diese Folge gehört habe, dass ich da nicht nochmal auf meinen Lieblings-Superhelden, den es nicht gibt, Captain Zivilcourage rekurriert hat, weil der genau für solche Situationen perfekt wäre. dann pöbelst du ihn zurück an oder pöbelst ihn an, sagst, es geht so nicht und verhalte dich mal irgendwie solidarisch dein Mitreisenden gegenüber. Dann kommt er auf dich zu und versucht dich irgendwie wegzustechen mit seinem Butterfly. Und dann kommt nämlich Captain Zivilcourage um die Ecke geflogen und sagt, no. Hier, das prallt an meinem Waschbrettbauch ab.
Captain Zivilcourage beschützt diejenigen, die Zivilcourage zeigen und damit ermöglicht er Zivilcourage.
Ja, oder er macht es einfach selber.
Weil man kein Risiko mehr eingeht.
Er macht es auch selber. Er fährt den ganzen Tag Bahn, den ganzen Tag U2
rauf und runter. Das andere fände ich aber besser. Das andere wäre nämlich Hilfe zur Selbsthilfe. Das sozusagen, oder das nicht so ganz, aber das wäre so ein Ermöglichen davon, dass die Menschen selber Zivilcourage zeigen.
Dass die Leute die eigene Zivilcourage nicht unterdrücken aus Angst vor Konsequenzen, sondern dass sie sagen können, ich mache das jetzt, weil ich es jetzt ernsthaft unfair finde. Und dann kann man die Leute angehen und auch gern bepöbeln. Und wenn die dann aber anfangen, wirklich irrational zu reagieren und aggressiv zu werden, dann kommt Captain Zivilcourage um die Ecke und regelt die Situation mit schnellen Tritten ins Gesicht.
Ich finde einfach, von Captain Zivilcourage erwarte ich, dass er die Situation regelt. Das ist eigentlich sein Hauptaufgabenbereich, eine Situation zu regeln. Ja. Situation regeln ist sowieso eine krasse Superheldenfähigkeit.
Vor allem also jemand, der jede Situation regeln kann, ist einfach der größte, mächtigste Superheld der Welt.
Ja.
Egal.
Habe ich schon mal erzählt, wie schön ich die Definition des Wortes Souveränität finde? Den Souveränität ist, den Ausnahmezustand zu kontrollieren.
Ja, gerade auch passend aktuell.
Ja, das ist souverän. Denn wenn du sozusagen im Normalzustand dann alles klar kriegst, ist das nicht souverän. Aber in unvorhergesehenen, herausfordernden Situationen trotzdem dann cool zu keepen. Ja.
Sehr passend. Sehr passend auch übrigens. Ich habe vorhin das Album gehört, Die gute Seite von Sportfreunde Stiller.
Oh, das habe ich noch nicht
das auch gehört. Das ist richtig gut.
Zum ersten Mal seit...
Ja, bei mir auch so ungefähr, außer damals, als es aktuell war. Und das fängt natürlich an mit den extrem passenden Zeilen zu den heutigen Zeiten passend. Wie lange sollen wir noch warten, bis endlich bessere Zeiten starten? Und das ist die Frage, die aktuell keiner beantworten kann. Aber wir, du und ich, mit unserem wunderbaren kleinen Podcast-Projekt können diese Wartezeit etwas aufheitern und erträglicher machen, dadurch, dass wir einfach da sind. Dass wir für die Leute
denn da eins sind. Ist gewiss, egal wie lange die Corona-Krise noch dauert, es gibt weiterhin Bilibu-Podcast.
Exakt.
Es sei denn, Skype bricht zusammen aufgrund der massiven Nachfrage.
Oder einer von uns muss auf die Intensivstation als Patient.
Ja.
Das wäre auch ein No-Go.
Aber dann kann der eine reden und der andere macht diese Beatmungsgerätgeräusche als Antwort. Und dann müssen wir uns so einen Code ausdenken.
Dann müssen wir alle schnell morsen lernen, auch unsere Zuhörer. Ja. Dann gehen wir richtig
das ist geil, mit dem Beatmungsgerät morsen. Kurz, lang, genau. kurz und dann kommt der Herzstillstand. Weil das war einfach keine gute Kombination.
Jetzt lachen wir noch drüber. Aber in 2 Wochen, da ist auch keine reguläre Folge. Freitag ist wieder eine reguläre Folge. Ich weiß gar nicht, worüber wir da reden sollen, aber da finden wir schon noch was. Da werde ich einfach schon früher anfangen zu trinken, dann wird das schon super. Und bis dahin verbleiben wir weiter in unserer selbst auferlegten Quarantäne, in Anführungszeichen, außer wenn wir wieder zur Arbeit müssen. Du musst morgen zur Arbeit, so richtig? Gell?
Nein, ich habe morgen Dienstag und Mittwoch Homeoffice. Ich muss nur Donnerstag, Freitag hin.
Ah ja, nice.
Aber ich muss morgen einkaufen. Wir brauchen Toastbrot
und Klopapier. Das ist momentan auch ganz, ganz aufregend. Ich war am Freitag nochmal einkaufen, Freitagmittag. Und da war es bei dem Edeka so, dass man nur reingelassen wurde, wenn andere Leute rausgekommen sind. Also die hatten irgendwie keine Ahnung, wie viel es waren, vielleicht so 10, 12, 15 Leute gleichzeitig im Laden. Was aber auch ein bisschen schwachsinnig war, weil der Edeka-Markt derart eng und klein ist, dass man sich da sowieso die ganze Zeit aneinander vorbeipressen muss. Aber das war irgendwie schon mal ganz, ganz, ganz aufregend, dass man dann Schlange stehen musste und dann auch noch 2 Meter Abstand Schlange stehen musste, bevor man in den Edeka reingehen konnte.
Ja.
Und es war aber eigentlich alles da. Also vielleicht gab es ein bisschen weniger Brot, das war ein bisschen weg.
Über Klopapier müssen wir nicht reden, darüber haben andere genug geredet, aber tatsächlich Klopapier, Seife, Brot und Nudeln. Sonst ist alles da. Und ich weiß auch nicht, warum haben die Leute kein Bedürfnis, Zahnpasta zu horten? Oder was weiß ich, irgendwas, was man sonst noch irgendwie in dem Bereich haben kann. Das ist, warum konzentrieren Sie sich auf Klopapier und nicht auf Zahnpasta oder vergleichbare
Produkte? Ich habe eine interessante...
Gerade irrational. Irgendjemand hat neulich gesagt, die Leute kaufen das auch nur noch, weil es ein Meme ist.
Also ich muss sagen, als ich in diesem Edeka-Markt drin war, habe ich fühlte mich ein bisschen schlecht und dumm, so Lemming-mäßig, aber ich habe dann auch eine Packung Klopapier gekauft, eine. obwohl es jetzt nicht so richtig doll notwendig gewesen wäre. Also wir hatten noch irgendwie so 6-7 Rollen zu Hause und normalerweise kaufen wir mal erst, wenn nur noch 2 davon da sind. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt eh schon mal da bin, und man soll ja auch gar nicht mehr so oft einkaufen gehen, aber ich fühlte mich ein bisschen schlecht und ja,
Peer Pressure. Ja, und weil die anderen, natürlich, weil alle anderen kaufen, kann das natürlich doch häufiger passieren. Jetzt war ich schon sehr häufig in Supermärkten, in denen es nicht mehr gab. Und was ist denn, wenn es 2 Rollen sind und es keins gibt und eine Rolle und es keins gibt? Irgendwann ist.
Das stimmt. Und da war auch ein Typ vor mir am Regal, der wollte sich gleich 6 Packungen mitnehmen. Da hat die Frau oder im Supermarkt gesagt, nee, das geht nicht, sie dürfen nur maximal 1 oder 2. Und dann hat er sich echt geärgert und aufgegeben. Und dann, aber wir sind doch hier Nachbarn. Wo ich auch nur dachte, was ist das für ein Argument? Nur Leute in 50 Meter Umkreis dürfen so viele Packungen mitnehmen, wie sie wollen.
Der Nachbar kann er doch morgen wiederkommen. Ist doch kein Problem.
Richtig. Und auch davon gab es noch genug. Eigentlich war da nur das Brot knapp. Was ich aber viel interessanter finde, ist so diese Auflistung, was so die einzelnen Länder und Kulturen so zu Hause horten.
Hast du mir das nicht geschickt oder wo habe ich das gesehen?
Ich habe es dir, glaube ich, nicht geschickt, aber das geht ja so ein bisschen.
Ich musste so lachen über Bulgarien.
Was kauft Bulgarien?
Zitrusfrüchte.
Auch, aber nicht schlecht. Die haben viel Säure, daraus lässt sich vielleicht eine Art Desinfektionsmittel basteln. Vielleicht kann das Virus schlecht Säure ab, deswegen so in die Richtung gedacht. Aber schön finde ich ja hier Frankreich mit Rotwein und Kondome.
Ja.
Und im Vergleich dazu halt einfach Deutschland Klopapier und Mehl. Und ich denke, das sagt auch alles über den Deutschen, alles, was man wissen muss. Genauso wie dieses freudeschöne Götterfunken-Ding, wo man das jetzt versucht, so krampfhaft mit so einem Scheiß-Song nachzumachen, was in Italien zu sehen gibt. Und was horten die ganzen Amis?
Waffen.
Die bewaffnen sich bis an die Zähne.
Ja, es gab doch diese Aktion nach den letzten Terrorläufen, wo die Leute alle ihre Waffen abgeben konnten. Die kaufen die sich jetzt einfach wieder. 10-fach.
Ja, was für ein Schwachsinn ist das?
Ja. Ja, die haben Angst, dass die Kämpfe ums Klopapier losgehen. Und dann müssen sie auf ihrem Dach sitzen und die Nachbarn wegschießen mit ihrer Schrotflinte.
Schön wegsnipern von oben.
Haben sie bei Doom alles gelernt. 1993 damals. Jetzt können sie es endlich zur Anwendung bringen.
Ja, verrückt. Ey, diese Leute, dieses muss so furchtbar sein, da zu leben. Das tut mir richtig leid. Eine Bekannte von mir ist jetzt seit 3 Monaten und noch für weitere 3 Monate in Amerika. Und ich möchte gar nicht wissen, was die so durchmacht. Das muss schrecklich sein da. Ganz furchtbar.
Kommt halt auch an, wo du wohnst.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also ich glaube, wenn du einfach irgendwo an einer der Küsten wohnst, dann ist es einfach so ein bisschen wie in Europa. Vor allem an der Ostküste.
Ja, das mag sein. Selbst die Casinos haben dicht gemacht. Das war sicherlich der Zeitpunkt, wo viele Amerikaner das dann angefangen haben, ernst zu nehmen. Wenn Las Vegas zumacht, dann ist hier echt die Scheiße am Kochen. Und wir kochen weiter unser Podcast-Süppchen. Hast du noch was zu sagen zum Abschied?
Ich bin ganz, ganz zufrieden. Wir haben ganz gut performt dafür, dass wir uns nicht live gegenüber sitzen.
Ja. Und ich habe auch langsam meinen Alkohol zu mir genommen.
Kann so weitergehen.
Ich glaube ja, dieser Zustand aktuell wird einerseits dafür sorgen, dass viele Leute Alkoholiker werden und bestimmt auch, dass viele Leute richtig fett werden. Also bei mir kann das beides passieren. Und ich schließe das mal von mir auf andere.
Und es wird viele Corona-Babys geben.
Garantiert, ja. Und wahrscheinlich auch viele Scheidungen. Glaubst du auch, so wie in China ja auch irgendwie jetzt viele Scheidungen passieren?
Ja, apropos China, das wollte ich noch eben sagen, als du das mit dem Supermarkt gesagt hast. Als im Januar diese ganzen Bilder von China kamen, wo die da mit ihrem Mundschutz vorm Supermarkt standen, um zu warten, dass sie reingelassen werden, da war das so Science-Fiction-mäßig. Mhm. Das ist krass, aber in China geht es aber echt heftig. Aber jetzt ist das halt hier bei Edeka so.
Ja, und da habe ich auch von drüber nachgedacht, weil ich in den Tagesschau, in den Tagesthemen oder was gesehen habe, dass ja in Großbritannien ist ja relativ spät dran. Die haben ja erstmal einen anderen Ansatz versucht. Herdenimmunität, einfach mal alles fröhlich sich verbreiten lassen. Nicht besonders klug, insbesondere auch mit dem ziemlich beschissenen Gesundheitssystem dort. Und jetzt, also es wurde gesagt, dass noch bis einschließlich letzten Freitag, was vorgestern war, also der 20. März, dass da noch alle Pubs offen waren, dass noch Konzerte stattgefunden haben und so weiter und so fort. Und die haben sicherlich auch die Bilder gesehen aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, aus Deutschland und haben sich auch gedacht, ach Gott, das ist ja alles noch weit weg. Genau wie wir vor 4 Wochen dachten, ja Gott, China ist ja halt weit weg. Iran, da ist eh ziemlich viel Scheiße jeden Tag. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Und jetzt ist es einfach in der Realität angekommen. Und jetzt sind wir, man sagt immer, wir sind 2 Wochen hinter Italien und jetzt sind die Großbritanniesen 2 Wochen hinter uns. Übrigens.
Nur, dass die jetzt schon 4-mal so viele Tote haben.
Genau, und wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr Infektionen, die einfach noch nicht getestet wurden.
Ja.
Übrigens nochmal ein ganz kurzer Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben über Leute gesprochen, die Tuba spielen. Und ich habe recherchiert, wie sie heißen. Tatsächlich, man kann sowohl sagen Tuba-Spieler, wie wir vermutet haben, aber ansonsten ist der richtige Terminus Tubisten.
Ja.
Tubisten.
Was bist du denn für ein Tubist?
Ja. Es gibt eine Liste oder einen Artikel bei Wikipedia, Liste berühmter Tubisten.
Auf Listen finden sich die besten Tubisten. Ja. Und du bist einer davon. Ja, okay.
Schön. Bestimmt nicht so schwer, zu den besten Tubisten zu gehören. Wer spielt schon Tuba?
Ich nicht.
Oder wie heißt französisches Horn? Nee, wie heißt das? Irgendein Horn. Es gibt doch ein Horn.
Ja, es gibt ein
Horn. Heißt das nur Horn?
Das Alphorn.
Das Alphorn?
Das ist dieses ganz lange.
Ja, genau. Brrr, wie so ein Didgeridoo in Bayern.
Ich stelle mir vor, dass das so eine Skipiste runterliegt, weil das so lang ist.
Ja. Das kann sein. Und damit kann man ganze Lawinen auslösen. Ja. Ausüben. Wir üben heute eine Lawine aus. Es war schön.
Jetzt müssen wir aber mal zum Punkt kommen.
Zum Punkt. Wir sagen tschüss, wir sagen bis zum nächsten Mal. Wir sind am Freitag wieder mit einer regulären Folge da. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einer regulären Folge und einer heutigen Folge. Wir haben einfach nur unsere Frequenz, unsere Taktung ein bisschen hoch. Trotzdem bleiben wir bei dem ganz standardmäßigen 2-Wochen-Rhythmus, auf den man sich verlassen kann, und wahrscheinlich hauen wir nochmal die eine oder andere Special-Folge zwischendrin raus. Einfach
solange Corona andauert.
Genau, solange man irgendwie keine anderen Sachen machen kann. Gestern hatte ich eine Verabredung mit drei sehr guten Freundinnen und teilweise mit den Partnern. Da haben wir so eine Videokonferenz gemacht und so 2,5-3 Stunden lang zusammengesessen und Spiele gespielt und Alkohol getrunken. Das war schön.
Was für Spiele,
Mau Mau? Nee, das ist eine App, die heißt Hausparty, über die wir uns da quasi verbunden haben. Und die bietet halt Spiele an. Da kann man so Activity-mäßig so zeichnen. Da kriegt man wird so reihum gewechselt, wer für die anderen irgendwas zeichnen muss, wie viele Sachen da innerhalb einer bestimmten Zeit erraten werden, oder Quizzes. Oder andere Spiele, die kann man da spielen.
Das ist aber auch ansonsten nett, einfach sich in Videokonferenzen
zu setzen.
Total. Das Streaming boomt ja auch deswegen total. Die Leute hängen den ganzen Tag in Streams rum und quatschen miteinander und spielen Videospiele und so. Ja, Corona bringt die Menschen zusammen, indem es sie voneinander trennt.
Ja, exakt. Sehr schön. Oh, was für ein wunderbares Schlusswort. Danke, dass du noch darauf gekommen bist. Ich danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Hören, danke fürs Empfehlen an eure Schwibschwager. Und wir hören uns am Freitag wieder. Kommt gut durch die Woche. Wenn ihr arbeitet, passt auf euch auf. Auch wenn ihr nicht arbeitet, auf euch aufpassen. Aber die Chance ist natürlich größer, wenn man mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Danke an alle, die das System am Laufen halten. Danke an alle Leute, die nicht in Panik verfallen. Ich liebe unsere norddeutsche Mentalität. Ich habe das Gefühl, hier ist es auch besser noch zu leben in Hamburg als zum Beispiel in, keine Ahnung, Baden-Württemberg. Keine Ahnung, vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Das ist einfach nur so ein Klischee in meinem Kopf. Aber ich habe das Gefühl, da ist mehr Panik als hier. Hier ist alles noch relativ gesittet und schön. Applaudiert abends um 21 Uhr den Menschen, die für euch arbeiten.
Mit gewaschenen Händen.
Wascht euch die Hände, umarmt euch nicht, außer ihr wohnt mit den Menschen zusammen. Wenn das einer von euch kriegt, kriegt ihr das alle. Fuck it, das lässt sich eh nicht verhindern.
Boah, ich hätte, übrigens ganz kurz, ich hätte so gerne einfach das schon durch. Wenn ich jetzt Corona gehabt hätte, ich könnte ja alles machen.
Aber dann bräuchtest du einen Attest.
Infiziert euch alle mit Corona. Herdenimmunität ist ein Ding. Jetzt habe ich deinen sehr, sehr schönen Abschiedsmonolog unterbrochen, aber er war auch ein bisschen lang. Wir verabschieden uns in die Nacht, oder wolltest du noch was sagen?
Wahrscheinlich wollte ich noch was sagen, aber du hast mich unterbrochen. Aber das kann ich fortführen beim nächsten Mal. Ich habe euch alle lieb, dich auch, Benni. Schön, dass es dich gibt. Pass auch du auf dich und deine Familie auf. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.